Dancehall Podcast. Präsentiert vom Rhythm Magazin. Eine Quelle für Music, News, Knowledge und drumherum. Im Dancehall Podcast.
2026. Ada hier, ja, man muss get rich.
So, da sind wir wieder. Wir haben Episode, oh Gott, Hanna, hilf mir, Episode 31. Letztes Mal war Jubiläumsfolge, Ende August. Die Festivalsaison ist quasi zu Ende und oh gosh, es war ganz schön was los auf den Festivals. Und zwar nicht nur musically, da wurde ja einiges, es gab einiges zu besprechen, sagen wir das so. Deswegen müssen wir heute natürlich drüber sprechen. Wir quatschen also über diverse Vorkommnisse der letzten Wochen bei diversen Festivals. Und wer spricht denn da heute? Hallo Hanna! Die Hanna ist hier im Würdiger in Podcast-Studio. Genau, ich bin da. Wir sind nur zu zweit heute. Ganz kleine Runde. Und ich muss ja sagen, aufgrund der Daddy-Verpflichtungen habe ich die ganzen Festivals nur von außen mitbekommen, über Socials, über Livestreams. Big Up Arte Concert zum Beispiel für den Summer Jam Livestream, Soundboy TV für Reggae Jam Livestream und diverse CreatorInnen, die quasi auch die Festival-Vibes an Leute rübergebracht haben, die vielleicht nicht da sein konnten. Aber die Hanna war natürlich wieder überall. Was ging? Wie war denn dein Sommer so?
Ja, also eher ereignisreich. Was soll ich dir sagen? Das ist auf jeden Fall eine ganz offene Frage. Ich habe ja die letzte Folge ausgesetzt, weil ich habe es einfach nicht gepackt. Da gab es ja schon die Summer Jam Review.
Da wurde viel drüber geredet, genau. Big Up Fäbe und Eva, danke für diesen schönen Talk. Das letzte Mal.
Voll.
Und klang nach einer guten Zeit bei euch in Köln.
Ja, also es war wirklich, das war richtig nice. Ich hatte auch eine gute Zeit, ihr wisst ja alle Bescheid. Mein Dexter war da, da konnte es mir ja nur gut gehen. und dann war ja schon Reggae Jam Zeit, Rototom. Ich bin jetzt vor, was ist denn heute? Wir zeichnen ja wie immer ein bisschen eher auf. Also wenn ihr das hört, haben wir natürlich letzte Woche schon aufgezeichnet. Also ich bin erst seit ein paar Tagen wieder da vom Rototom. Und das ist auch nice, aber das ist halt in Spanien und ich habe diesmal von den 6 Tagen auch nur 4 Tage mitgemacht.
Wie heiß war es denn? War es wieder irgendwie um die
40 Grad? Also nicht 37 Grad wie hier in Germany.
Okay.
Nee, es war also schon so 30, 31 Grad, viel heißer war es nicht, aber entspannt. Es war ein Tag so richtig schwül und es hat voll gewittert und dann war es Katastrophe. Ich kam gar nicht klar von der Hitze her, aber nach dem Gewitter ging es dann.
Ist Rototom steht ja schon seit Jahren auf meiner To-Festival-List, sage ich mal. Ich habe es leider noch nie geschafft, aber schon immer sehr viel Gutes gehört. Erzähl mal, wie war es denn so, abseits des Wetters?
Ja, wie ich ja eventuell nur 600 Mal bisher im Podcast erwähnt habe, will ich ja vor allem wegen Major Lazer dahin. Also das war wirklich für mich persönlich ein Reinfall.
Das finde ich ja besonders spannend, weil ich war jetzt noch nie der große Major Lazer-Fan, muss ja natürlich bis auf Boumaier, wo ich das Ruck geschwungen habe, diverse Male auf Dances. Aber ich war überrascht tatsächlich von deinem großen Hype um Major Lazer, weil ich auch gar nicht gedacht hätte, dass du da so große Fangirl bist. Und jetzt warst du so enttäuscht.
Aber was war denn da? Wir haben das, glaube ich, schon mal auch besprochen. Aber warst du 2013 bei dem Summer Jam?
Nee.
Okay. Ja, also, erstmal muss man sagen, dummer Zufall war das America Foster, die das neue Female, ist es, was ist sie denn? MC, Artist, auf jeden Fall Mitglied von Major Lazer, die hat auf der Bühne, entweder hat sie was gestochen oder einfach so eine allergische Reaktion, auf jeden Fall ist ihr Gesicht angeschwollen.
Es sah böse aus. Ja.
Genau, die hat während der Performance irgendwie, ist sie auf einmal verschwunden und hat ja Diplo noch irgendwas ins Ohr geflüstert oder halt ins Ohr gesprochen und ist dann runter von der Bühne und kam auch nicht mehr so richtig wieder, erstmal. Und dann habe ich aber auf Social Media geguckt, geistesgegenwärtig, und dachte mir so, wo ist sie? Und sie postet halt voll oft voll viel Zeug und dann habe ich nur dieses Bild direkt, hatte sie nämlich direkt gepostet, schon so von einer Krankenliege quasi, dass ihr Gesicht da angeschwollen ist und sie hat geschrieben, sorry Rototom, hier Medical Emergency, ich musste die Bühne verlassen. Genau, und das hat natürlich echt viel Abbruch getan, der Show. Mhm. Boah, ich weiß nicht. Ich habe die halt 2013 gesehen, das habe ich auch schon 10.000 Mal erzählt. Ich fand das richtig nice. Klar, es ist EDM-lastig. Diplo ist halt ein EDM-DJ. Der hat vorher noch bei dem, was, wie hieß dieser Rave in Berlin, dieser Riesen-Rave?
Rave the Planet?
Genau, hat ja. Der doch, hat er aufgelegt auf dem Truck und ne, der ist halt ein Elektro-DJ so. Aber das Major Lazer, wie wir alle wissen, ist ja schon so ein Dancehall-Reggae-ish-Projekt oder was. Ja, genau, affin ist das richtige Wort. Ja, aber die Show war halt schon so eine Mainstream-Show, also auch von der Musik. Es war eh auch nur Major Lazer Soundsystem gebucht, also es war jetzt nicht so eine Big Show mit Bühnenbild und 1000 Tänzerinnen wie beim Coachella oder so. Mhm. Aber. Ja, also Ape Drums und Diplo haben sich halt fast gar nicht bewegt hinterm DJ-Pult und Walshy musste dann alles so alleine reißen, was auch nicht so besonders geklappt hat, meiner Meinung nach.
Also war es dir einfach zu EDM-lastig oder?
Ja, die Musik war dann genau, also mir fehlten die Big Tunes von Major Lazer, die haben zum Beispiel Soundbang nicht gespielt mit Marshall Montano, was meiner Meinung nach ist doch wie Palans, nur von Major Lazer. Und Palans haben die 2013 auch noch gespielt. Ich habe danach noch mal in Videos reingeguckt von 2013, weil ich mich gefragt habe, ob ich komplett geistig umnachtet war. Mhm. Was durchaus auch sein kann. Aber da war halt ein ganz anderer Vibe. Da waren die natürlich auch alle noch mal 10 Jahre jünger, ne? Und die America Foster, die ist, glaube ich,
und auch noch nicht ganz so
erfolgreich.
Noch nicht ganz so, ja, ne? Vielleicht. Also
ja, das habe ich auch. Ein guter Bekannter von mir hat auch in seiner Story, der war auch beim Rototom, hat halt auch danach geschrieben, so ey, was ist denn los? Habt ihr euren Hunger verloren? So, ne, als Band, oder als Kollektiv, weil 2013 war es der Hammer und jetzt wirkt es einfach nur gelangweilt und auch gar nicht auf das Reggae-Publikum abgestimmt. Und das würde ich auch sagen, das war halt so das Ding. Aber es wäre jetzt auch, glaube ich, auf dem Mainstream-Festival nicht so sonderlich geil angekommen. Ich habe noch ein paar andere Videos von denen angeguckt, von den anderen Festivals diesen Sommer. Und da waren die einfach energetischer. Ich weiß es nicht. Vielleicht lag es an dem Tag. Wenn dann auch deine Frontfrau ausfällt, ist vielleicht auch ein bisschen also unglücklich und ich weiß es nicht. Aber ja,
schlechten wir haben auch, Tag erwischt ja, quasi.
Viele Leute haben auch zu mir gesagt, Hammer, wie genau wie du, so was willst du mit Major Lazer? Aber ich, mein junges Ich von vor 13 Jahren, hat das Hammer gefunden und sich gedacht, wow, und das.
Aber immerhin bist du deswegen zum Rototom gefahren, hast wahrscheinlich. Trotzdem schöne Tage da in Spanien.
Genau, ich hatte trotzdem voll die gute Zeit. Worauf ich mich natürlich eigentlich auch noch gefreut hatte, war Shenseea, weil die beim Summer Jam letztes Jahr so nice war. Die war aber auch dieses, jetzt beim Rototom gefühlt, irgendwie so wenig energetisch.
Ist spannend, weil ich wollte gerade das Shenseea-Beispiel bringen, weil das war zum Beispiel eines der Videos, die mir reingespielt wurden. Und das war wieder für mich so ein Beweis. Ich habe es auch schon tausendmal gesagt. Und du weißt, ich bin großer Band-Show-Fan und hate gern gegen Soundshows und hab dieses Video gesehen und dachte, der lebende Beweis dafür, warum eine Soundshow nie im Leben an eine Bandshow rankommen kann, weil die hat ja Hit and Run gespielt bei dem Video und alles und alleine wie diese Band da interagiert hat, allem drum und dran, auf dem Video wirkte es sehr, sehr geil und das hatte mir sehr gut gefallen, deswegen fand ich es jetzt gerade
cool.
Interessant, ja. Dass du meintest, dass es live vielleicht gar nicht so rüberkam.
Es war auf jeden Fall, also sie war jetzt nicht so ein Komplettausfall, gar nicht, aber sie hatte halt nicht diese Energy, die sie beim Summer Jam hatte, da war es irgendwie nicer, aber klar, die Band war gut, es war, wirkte aber alles auch so ein bisschen American, so,
ja, so ist das,
Ami-mäßig,
der Fluch des großen Erfolgs, ne?
Ja, so eine Shaggy hatte auch letztes Jahr so eine Show auf dem Rototom, die dann so ganz komisch California Reggae Dingens Winke Winke Arm Schwing Schwing Vibes hatte und ich habe den auch schon mal ganz anders gesehen, aber und man muss auch sagen, Shenseea hatte halt die Woche davor, war sie ja in Madagaskar im Krankenhaus und musste auch ihr Konzert absagen, also die war wahrscheinlich auch gesundheitlich nicht auf der Höhe, sie selbst hatte irgendwie nur gepostet, ich habe entweder hier
Lebensmittelvergiftung oder Malaria.
Oder mal, kann beides sein. Ja. Aber das wurde auch nicht so richtig aufgeklärt. Aber sie hat auf jeden Fall das Konzert wurde echt verschoben. Bisher,
glaub ich, krass, dass sie so schnell dann wieder auf den Beinen war, ne?
Genau, und deswegen, hey, sie hat halt nicht 100.000% geben können, weil sie vielleicht einfach körperlich noch nicht so da war. Trotzdem, sie hatte ein geiles Outfit an, die Stimme war on point. Es war ja auch eine gute Show. Ja. Aber es hat mich jetzt nicht so mitgenommen wie letztes Jahr auf dem Summer Jam. Mhm. Dafür war ich dann wieder so random begeistert, also random für meine Verhältnisse, von der Show von Bigger Rungs zum Beispiel und Dubbing.
Dachte ich mir gerade. Oh, krass, das ist ja jetzt spannend.
Es war richtig
dass
nice.
Dass du Dubbing feierst, das ist ja jetzt sehr überraschend.
Ja, aber man muss, von Dubbing muss man sagen, die habe ich schon ein paar Mal auf Festivals gesehen und jedes Mal finde ich die Live-Show nice, ne? Geil. Ja, aber immer wenn ich dann zu Hause sitze und mir das anhören will, fühle ich es einfach nicht. Zu Hause bei YouTube fühle ich diese Songs nicht.
Ja.
Ja, ich fühle es halt einfach nicht. Und deswegen kann ich mich damit nicht anfreunden. Und Bigger Runks ist so ein bisschen... Aber die Show war geil und die
dem
Crowd
haben wir
war
schon,
geil.
Auf dem Summer Jam haben wir auch schon viele sehr lobend von Bigger Runks.
Genau, da war es auch schon geil auf dem Summer Jam. Aber Rototom halt nochmal Hammer, weil das eine ganz andere Crowd war und er da vor Major Lazer quasi als mit Headliner aufgetreten ist. Und das ist ja auch Spanien auch so eine andere Crowd ist, da sind viele Franzosen. Mhm. Ist halt natürlich anders als da beim Summer Jam hat er ja sogar noch, also war es auf jeden Fall noch hell. Weißt du, beim Rototom war es schon dunkel oder wurde es gerade dunkel. Richtig nice, überraschend für mich, aber war auch cool, weil, ne, wenn man schon auf einer Seite enttäuscht wird. Und dann möchte ich noch lobend hervorheben, Maccabi, nice.
Kukumba.
Ja, das ist
Kukumba.
Ich finde den halt einfach witzig und der ist halt ein richtig solider Live-Artist.
Und ich habe auch wieder diverse Gurken im Publikum.
Ja, hast du in meiner Story gesehen?
In deiner Story gesehen, auf diversen anderen Videos.
Okay, gut. Ja,
dieser Running Gag ist auf jeden Fall geil.
Und ich, ja, Hammer. Und hier The Idols und Israel Vibration sind mit den Roots Reddix aufgetreten. Das war auch voll die rootsigen Shows und das habe ich auch echt genossen und fand's nice, weil das muss man ja sagen, so sehr ich hier auch Dancehall und Zuckergirl bin, live ist eine Reggae-Show ja immer unschlagbar, da bin ich ja sogar bei dir. Und
Kaboom!
Ich habe mir das extra als, ach so, und natürlich Protégé auch wie immer solide, geiler Style.
Wie häufig hast du jetzt Protégé gesehen? Hast du mal mitgezählt?
In
wir sind
doch
bestimmt schon bestimmt bei 20 oder so. Mindestens.
Weiß ich nicht, aber öfter schon. aber trotzdem, der ist ja auch immer solide. Indignation, immer eine sichere Bank. Und was ich noch sehr positiv hervorheben möchte, auch wenn du kein Fan von Soundshows bist, ist die Dancehall, wo ja auch immer beim Rototom dieses Jahr echt, obwohl meistens ist es erst um 2 Uhr nachts, ist da ein Live-Artist. Und zwar ist da Bambi aufgetreten, Charlie Black, Mr. Vegas auch, den habe ich leider nicht gesehen, weil der am ersten Tag war und das war aber auch wohl voll nice. Und Lady Le Cher, wo ich gerade nachgelesen habe bei Wikipedia, dass sie eigentlich, also sie heißt in Wirklichkeit Melisha und deswegen spricht man ihren Namen eigentlich Lady Leisha aus. In meinem Kopf dachte ich immer, sie heißt Le Cher, whatever. Das ist so eine britische Rapperin, die so dem Grime eher zugeordnet ist, aber die halt auch Einflüsse von Dancehall drin hat. Richtig geile Live-Show, die war schon mal vor ein paar Jahren auf dem Rototom. Nice. Und Bambi ist ja so eine, die kommt aus Französisch-Guinea und also French Guyana und die ist Shatter-Künstlerin. Oh. Und die kam mit Tänzern auf die Bühne und die hatte ein richtig nices Red, Gold and Green Strick-Outfit an.
Dann habe ich die Videos auch gesehen, ja.
Ja, und das war auch Hammer. Also genau, und Charlie Black haben mir ein paar Leute gesagt, die fanden es so lala. Ich fand es ehrlich gesagt nice, es war halt raw und Dancehall. Und Big Up Mo Ali, der ja auch schon mal bei uns im Podcast war, der hat nämlich den beim Summer Jam ja schon gebackt und jetzt auch schon wieder in Benicassim. Genau, das war nice. Ja. Das war
cool. Da können wir gleich nochmal den Aufruf starten, auch gerne nochmal in die alten Folgen reinzuhören, ne? Sei es mit Mo Ali, sei es die Summer Jam Review Folge vom letzten Mal. Checkt einfach nochmal auf Spotify oder auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr unterwegs seid. Gern nochmal die alten Folgen aus, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Aber auch beim Rototom gab es nochmal so ein bisschen negative Vibes, negative Presse, oder?
Das habe ich aber vorhin erst gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch viral geht und das oder ob das jetzt unter den Teppich gekehrt wird. Aber da habe ich vorhin so ein Reel gesehen von zwei Leuten, die sich hingesetzt haben und erzählt haben, dass wohl am letzten Tag es am Frühstückszelt da auf dem Campingplatz, ich war ja diesmal im Hotel, ich war die letzten Male schon im Airbnb und nicht mehr da auf dem Campingplatz, dafür bin ich zu alt, dass da wohl irgendwie die Security auf jemanden losgegangen ist und es voll übergriffig war. Und ich muss auch sagen, es gab generell vor dem Gelände, also da waren schon immer Polizisten, aber so hier die Guardia Civil, das ist ja nochmal was anderes als die Polizei in Spanien. Ich weiß das nicht genau, wie da der Unterschied ist. Aber auf jeden Fall stehen die da schon alle richtig krass einschüchternd und die hatten schon eine viel krassere Präsenz als sonst. Und auf dem Weg zum Gelände haben die auch teilweise Menschen, also mit einem Ausweis kontrolliert, das habe ich jetzt noch so gesehen. Und ja, dieses Reel, da war jetzt halt so ein Mann und eine Frau saßen vor der Kamera und haben halt erzählt so, ey, habt ihr irgendwelche, gibt's irgendwelche Zeugen noch oder Leute, die das gefilmt haben, was da abging, weil die halt irgendwo auf irgendeine Person losgegangen sind und die da halb zusammengeschlagen haben und irgendwie ohne erkennbaren Grund. Es ist jetzt, wie gesagt, nur gefährliches Halbwissen. Ich habe dieses Reel vorhin erst zugeschickt bekommen. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Die meinten auf jeden Fall, dann am nächsten Tag sind die nochmal dahin und haben den Typ von denen dann mitgenommen aufs Revier und gesagt, so, er soll halt die Sachen vom Handy löschen und sollte da irgendwie zeigen, was er da gefilmt hat. Und deswegen haben die halt gesagt, Leute, habt ihr da noch was zum Filmen? Weil wir haben Mittwoch direkt einen Termin bei Gericht. Deswegen.
Ui, okay.
Also, da scheint es voll abgegangen zu sein. Aber das ist jetzt auch so halbwegs gefährliches Halbwissen, wie gesagt, weil ich nur dieses Reel vorhin gesehen habe.
Aber so all in all, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil war es beim Rototom?
Wie lustig, dass du mich das fragst, das hat mich eine Freundin auch gefragt. Ich habe mich dann für 8 entschieden.
Ja,
ich fand es richtig nice, aber es ist halt auch immer anstrengend, es ist heiß, man muss hin und her, man geht, also jammern auf hohem Niveau, aber dann tagsüber am Strand. Aber das Festival, was die letzten Jahre, das war auch noch so ein bisschen eine Kritik. Eigentlich war das immer schon um 13, 14 Uhr geöffnet, das Gelände. Das ist jetzt erst um 17 Uhr geöffnet. Und dann hat man ja tagsüber da immer so Lach-Yoga oder Körbeflechten-Workshops gehabt und äthiopische Kaffeezeremonie etc. Und das ist jetzt nicht mehr so dicht. Und was eine Neuerung ist, wo sonst immer die beiden Bühnen bespielt worden sind und die Dancehall dann auch schon an war, dieses Mal, es gibt jetzt nur noch eine. Also wenn auf der Mainstage gerade was läuft, läuft auf die andere, die Lion Stage nicht, die andere, die etwas kleinere Bühne wird nicht bespielt und andersrum. Also das ist so ein bisschen.
Aber hat den Vorteil, dass du quasi eigentlich nichts verpasst unbedingt.
Genau, ist eigentlich ganz cool, aber man merkt schon, dass das wahrscheinlich eher auch dem geschuldet ist. Das ist alles, dass alle ein bisschen strugglen, dass überall gespart werden muss.
Okay, gut. So, weißt du, was wir sind jetzt hier direkt tief eingestiegen und weißt du, was wir verpasst haben, hier abzufeuern, unseren Jingle? Denn wir sind ja direkt schon in der Passa-Passa-Section hier drin gewesen. Der Dancehall-Podcast Episode 31 mit dem Titel, ich sag einmal, was los Festivals, was war los? Passa-Passa, hier kommt auch noch der Jingle dazu.
Der Dancehall-Podcast. Passa, passa.
Ja, gut, dass. Oh. Sorry.
Bitte erst mal warten, bis der Jingle fertig ausgespielt hat.
Jetzt war ich aufgeregt. Ja, weil mir aufgefallen ist, dass wir es vergessen haben. Ja, weil du mich natürlich eigentlich intromäßig nur gefragt hast, wie war das Rototom? Ich bin direkt voll eingestiegen. Ja, eine Sache habe ich nämlich vergessen. DJ Mac war da und das ist ja der Schöpfer des Why You Feel Like Rhythms. Und der ist ja jetzt auch dieses Wochenende auf dem Ruhrregisseur und ist halt
der übrigens auch mit den Jugglers abgekumpelt hat, der jetzt gestern.
Ah, stimmt, habe ich gesehen. Heute, ne? Mit Meska hat ein Foto gepostet. Genau. Und das fand ich auch nice, dafür, dass das so seine erste Show war. Da waren halt auch eine Menge TänzerInnen auf der Bühne. Er hat so ein bisschen rutschig angefangen, aber ist dann schnell in die Dancehall-Section. Bisschen oldschool, aber eigentlich dann auch direkt New School. Und das war auch einfach eine richtig nice Show. Vor allem für so jemanden, der das erste Mal auf Tour ist. Ja.
Okay, Rototom, check. Machen wir einen Haken dran oder gibt es dazu noch? Gibt es noch sowas zu sagen? Okay. Dann gehen wir weiter in der, heute sehr festivallastigen Passa-Passa-Sektion. Und natürlich müssen wir über den Aufreger des Sommers sprechen. In der letzten Folge war es schon kurz mit drin. Also es ist eigentlich quasi direkt nach der letzten Aufnahme passiert, sage ich mal so. Deswegen es quasi in der letzten Folge nicht mehr noch Platz hatte, besprochen zu werden. Das Reggae Jam in Bersenbrück. Seit Jahren Gewinner des Rhythm Laser Pulse als bestes Festival in Deutschland. Hatte da ein Bühnenbild auf die Dancehall-Bühne gezimmert, was für ziemlich viel Aufregung, Shitstorm und hunderte Kommentare gesorgt hat. Hanna, magst du mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich los war?
Ja, also die meisten werden es ja über Social Media mitgekriegt haben. Also ist ja wenig echt so viral gegangen diesen Sommer. Aber da war so eine, Ich habe irgendwo heute gelesen, ach ja, in der Review, es gibt nämlich auch auf rhythm.world, gibt es eine nice Review zum Reggae Jam. Circa 4 Meter große, was war das, Holz, Pappmaché-Figur von einer twerkenden schwarzen Frau, die kopfüber auf der Bühne war. Und ja, das hat dann, weil bei Reggaeville ein eher unglücklich gefilmtes Video gepostet wurde, auf jeden Fall für diesen viralen Shitstorm gesorgt.
Magst du noch mal kurz zusammenfassen, was quasi die Hauptkritikpunkte an dem Bildbild quasi waren, die einerseits von der Community geäußert wurde, die in diversen Reaction-Videos geäußert wurde, was ja wirklich auch weltweit tatsächlich für Reaktionen gesorgt hat?
Ja, also man hat halt den Kopf der Figur nicht gesehen, weil sie hat so Headtop, also sie war Kopf, wie nennt man das? Kopfstand.
Kopfüber.
Sie hatten Kopfstand gemacht und es war halt ein sehr großer, voluminöser Hintern, der quasi nur
zu sehen mit sehr kleinen Füßen, muss man sagen. Also das war auch das, was es irgendwie schon wieder absurd gemacht hat irgendwie.
Ja, so karikaturesk, gibt's das Wort?
Tatsächlich gab es dann auch den Hashtag Chickengate.
Genau.
Weil es sah auch wirklich so ein bisschen wie so ein Brathähnchen aus. So vom
genau. Ich glaube hier die Beautiful Colors, vielleicht kennen die einige, Melan, hat das auch so benannt als Brathähnchen. Und genau das haben dann ja viele gesagt. Ja, und das die Kritik aus der Community, aus der natürlich vorrangig Black Community war halt so, warum habt ihr da nur einen objektifizierten schwarzen Frauenkörper auf der Bühne, der dann auch so, genau, der nämlich mit Fäden bedient werden konnte und dann zum Twerken gebracht werden. Und vorne stand dann noch ein Schild mit Women at Twerk, wie so ein Baustellenschild.
Ja, genau. Ja,
so wo dann immer
Achtung, Vorsicht.
Man at Work steht dann immer, da steht da eigentlich drauf, ne?
Das ist gut möglich.
Ja, also wenn so Bauarbeiten irgendwo sind, das gibt's ja wirklich. Ja. Und daran ist das so angelehnt, Women at Twerk. Ja, und dann war es halt ein etwas unglückliches Video, bei dem dann weiße Selector dann leider auch noch nachmittags ein Dancehall-Tune Gyaltime von Charlie Black und Conscience gespielt haben. Und natürlich ein dominant weißes Publikum vor der Bühne war, die dann diesen Tune abgefeiert haben. Und ja, es hat irgendwie alles nicht so ganz zusammengepasst. Und ich muss auch sagen, so diese, also wir haben auch schon im Vorgespräch uns gerade damit schwer getan und haben ja auch so dazu jetzt, als es direkt das Thema war, jetzt nicht viel auf Social Media oder so dazu gemacht, dass es in der Folge nicht vorkam. Lag natürlich daran, dass wir das vorm Reggae Jam aufgezeichnet hatten, die neue Folge. Ich weiß nicht, was ich so richtig sagen soll, Flo.
Ich würde erstmal damit anfangen, dass wir natürlich zu dem Thema auch gern jetzt das Festival selbst hätten nochmal sprechen lassen wollen. Und aber auf unsere Anfrage hin, dass Reggae Jam tatsächlich noch nicht abschließend genaueres jetzt on air hier bei uns in der Folge sagen wollte, weil sie das Thema auch selbst intern noch aufarbeiten und das Ganze noch nicht abgeschlossen ist und ja, da quasi noch nichts so sagbar ist, dass es jetzt quasi hier schon irgendwie in die Folge, in der Folge stattfinden kann. Deswegen können wir am Ende nur drüber sprechen. Ne? Wir sind am Ende auch nur zwei Einzelmeinungen, wie es diverse hunderte Leute, tausende Leute wahrscheinlich schon online getan haben. Wir wollten das Ganze natürlich aber auch nochmal irgendwie hier aufrollen, weil das, wie du schon gesagt hast, Hanna, natürlich das bestimmende Thema des Sommers, des Festivalsommers in der Reggae-Dancer-Szene in Deutschland war und ist, und das am Ende natürlich auch ein Thema ist, was gehört werden muss, was eine berechtigte Kritik irgendwie natürlich auch ja bekommen hat. Inwieweit das richtig geäußert wurde, ich glaube, dazu werden wir uns gleich auch nochmal unterhalten. Aber das ist auch einfach ein Thema, was einfach auch beleuchtet werden muss, würde ich sagen.
Ja, total. Ach so, da fällt mir das, gut, danke, dass du gerade übernommen hast. Ich habe kurz mich verloren in der Brisanz des Themas. Was das Reggae Jam aber gemacht hat, nachdem es nämlich angefangen hat, diese Kritik schon zu hageln, haben sie zumindestens, ich weiß gar nicht mehr, war das noch an dem Wochenende, ein Entschuldigungsstatement gepostet und es wurde auch direkt am nächsten Tag, oder nicht direkt, im Laufe des nächsten Tages wurde das abgebaut. Also die Kritik wurde schon gehört. Und genau, dann halt auch ein Entschuldigungsstatement gepostet.
Wie du schon sagst, die Hauptkritikpunkte waren ja eigentlich dieses Thema Sexualisierung, Objektifizierung, plus quasi zu wenig Sichtbarkeit, Black Community in dem ganzen Umfeld und so weiter.
Rassistische Darstellung einfach.
Ja, genau. Das waren eigentlich so ein bisschen die drei Punkte, die ja eigentlich quasi das bestimmende Thema der Reaktion oder der Kommentare waren. Und ich würde vielleicht damit einsteigen, dass das rückblickend natürlich der Wirbel definitiv nachvollziehbar ist. Ne? Und dass man natürlich aber auch, oder weiterer Kritikpunkt, den wir jetzt vielleicht noch nicht so genannt haben, war ja tatsächlich eigentlich am meisten so, wie kann das jemanden nicht auffallen? Wie kann das ein Reggae-Veranstalter oder ein Festival-Veranstalter nicht auffallen, dass das vielleicht eine anstößige oder eine schwierige Umsetzung oder Darstellung einer Thematik ist und dass das auf dem Festival landen kann, so ein bisschen. Ne? Das ist ja eigentlich tatsächlich, wenn ich mich nicht täusche, so der Hauptkritikpunkt.
Ja.
Wo ich natürlich auch mit einsteigen würde, dass es natürlich auch so eine kulturhistorische Dimension ist, die vielleicht nicht, oder die leider nicht jedem sofort bewusst ist. Na, Hanna, du hast gemeint, du bist aufs Festival gekommen und hattest sofort irgendeine Art Schnappatmung oder so.
Ja.
Moment. Ich muss für mich leider gestehen, ich habe das Ding gesehen und dachte so, ich muss tatsächlich erstmal schmunzeln und fand es irgendwie schon funny, alleine, also diese Konstruktion, dass du da so einen bubbelnden Twerking Butt quasi da auf die Bühne gezimmert hast, wo mir persönlich tatsächlich erst in der nachträglichen Auseinandersetzung, sei es durch Reaction-Videos von Beautiful Colors, wie du schon gesagt hast, oder allgemein die Kommentare, diese Tragweite oder diese Kritikpunkte überhaupt erstmal bewusst geworden sind. Und natürlich ein richtiger Punkt, wo man sagt, ey, ihr seid ein Reggae-Festival, da sind auch ein ganz großes Team aus diversen Leuten, auch aus der Szene natürlich, weil ich finde, das Reggae Jam ist definitiv auch ein Festival, was aus der Szene heraus stark entsteht, weil da halt jetzt nicht der klassische Großkonzern und Konzertveranstalter dahinter steht, sondern dass ja auch einfach Musikliebhaber, Szeneliebhaber innen sind, die da irgendwie das ganze Ding hochzimmern. Das ist ja auch als Art, sag ich mal, Dorffest entstanden, was immer größer wurde so. Ja. Wo man natürlich erstmal sagen muss, wer war da beteiligt? Wie sah so ein Prozess aus? Das wissen wir jetzt natürlich als Außenstehende nicht. Das hätte das Reggae Jam am besten selbst beantworten können. Wo natürlich am Ende fragst du 10 Leute, hast du 10 verschiedene Meinungen und bestenfalls sollte eigentlich in diesen 10 Meinungen, sage ich mal, dann auch Leute dabei sein, die halt da kulturhistorisch so genau drauf blicken, dass so eine Kritik am Ende auch da stattfindet und quasi das schon verhindert am Ende, so veröffentlicht zu werden.
Ja, total. Und das, also, ich meine, wir haben das ja auch schon oft irgendwie hier thematisiert zu den verschiedensten Themen, ne? Cultural Appropriation ist immer ein Ding. Das Ding ist halt so, wie du sagst, kulturhistorisch wurden einfach vor allem schwarze Frauenkörper, aber natürlich generell schwarze Menschen, einfach oft entmenschlicht. Also während der Sklaverei. Und es gab so Völkerschauen, wo die wo Körper zur Schau gestellt worden sind. Und das, das sind einfach Dinge, die muss man sich schon. Also ich verstehe, wenn du, wie du sagst, oh, auf den ersten Blick fand ich es irgendwie witzig. Und ich bin halt, ich habe das ja auch zum Teil schon nicht zu Ende, aber anstudiert. und dachte mir direkt, okay, wow, wieso ist denn da jetzt so ein objektifizierter Frauenkörper? Das geht gar nicht. Und dann sind leider auch noch gerade jetzt ein paar White Dudes auf der Bühne, was es gerade auch nicht viel besser macht. So, wo sind hier die wirklichen realen schwarzen Frauen, die hier gebucht sind, die hier bezahlt werden, die Tänzerinnen, die irgendwie ihre Kultur repräsentieren und halt nicht nur ein wackelnder Hintern, der von Fäden wie eine Marionette gedingst wird hier.
Gesteuert
wird, genau. Es gibt auf jeden Fall, wie du auch schon gesagt hast, sorry, ein paar online, viele InfluencerInnen, die das aufgearbeitet haben, die sich ja auch aus dem, ich meine, die meisten werden online irgendwas dazu gesehen haben, die sich damit beschäftigt haben, die das aufgearbeitet haben und nochmal alles irgendwie erklärt haben. Und ja, die.
Und die legitime Kritikpunkte da angebracht haben, ne? Also du hast es nochmal gut zusammengefasst, aber. Das ist halt immer das Ding, ne? Nicht für jeden ist diese Bedeutung, glaube ich, so offensichtlich, ne? Weil auch wie du meintest, jeder steckt da anders tief drin und natürlich im Optimalfall stecken wir alle so tief drin, ne? Wir sind alle Gäste in der Kultur und lieben die Kultur und sollten damit natürlich uns damit auch auseinandersetzen und beschäftigen und wissen, was da wie die, ja, die relevanten kulturhistorischen Punkte auch sind, aber natürlich, ne, der eine steckt da tiefer drin, der andere ein bisschen weniger, deswegen finde ich auch diese Äußerung oder diese Auseinandersetzung mit der Thematik super wichtig, weil es natürlich auch Leuten vielleicht erstmal bewusst macht, was daran auch kritikwürdig ist, ne? Also mich eingeschlossen, wie gesagt, deswegen ganz, ganz gut auch, dass darüber gesprochen wird und gesprochen wurde. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, im Dancer ist Sexualisierung ja irgendwie immer ein Thema. Ne? Ich hadere damit auch häufig, bis hin zu Duggering und so weiter. Gleichzeitig kenne ich natürlich auch die Perspektive, dass solche Darstellungen, ne, selbstbestimmt von Frauen ausgehend anders beurteilt werden können und sollten. Ja, natürlich. Deswegen will ich mir da als White Dude auch irgendwie gar nicht anmaßen, hier eine kulturelle Einordnung irgendwie abschließend vorzunehmen. Ne? Und ich bin mir selbst unsicher, wo liegt denn dann eine Trennlinie zwischen, was ist noch Entertainment, was ist nicht mehr Entertainment, wann wird eine gewisse Darstellung zur Sexualisierung, warum wird manches in Musikvideos oder auf einer Bühne anders bewertet, als es zum Beispiel eine Bühnendeko, dann wie beim Reggae Jam der Fall quasi ist. Das Argument hattest du quasi schon genannt, ne? Man hätte auch TänzerInnen dann selbst auf die Bühne stellen können, statt sie durch ein Bühnenbild nur darzustellen. Wo ich aber auch nochmal kurz entgegnen wollte, dass es am Ende, oder einfach um die Emotionalität vielleicht rauszunehmen, ein Bühnenbild soll am Ende ja auch keine Tänzerinnen ersetzen. Ne? Also das würde ich, glaube ich, dem Reggae Jam auch nicht vorwerfen wollen, dass da quasi irgendwas ersetzt werden sollte, weil am Ende war das ein Abbild, wahrscheinlich, oder so war es gedacht, ne? Die Intention dahinter war wahrscheinlich einfach ein Abbild einer Dancehall-Kultur zu schaffen, so wie sie für viele gesehen wird, vielleicht nach außen. Ne? Du hattest auch schon mal zu mir gemeint, es gab auch Kommentare, die genau das sagten von Jamaicans, von Black Community, sagten, ey, teilweise ist da natürlich auch Jamaica selbst zu blamen, in Anführungszeichen, weil die Kultur auch teilweise so nach außen dargestellt wird, dass es für viele EuropäerInnen, AmerikanerInnen, was auch immer, vielleicht am Ende dieses Bild sogar in Köpfen entsteht.
Ja, total. Das habe ich in den Kommentaren gelesen und dann gab es ja auch so Kommentare von Natanya Stevens oder einem Grams Morgan und noch einigen Artists, die dann entweder geschrieben haben, hey, ich finde es eigentlich lustig, so chillt doch mal alle. Oder die auf jeden Fall auch gesagt haben, hey Leute, also es ist halt kein racist Festival, weil, muss man ja auch sagen, das haben wir jetzt noch nicht so gesagt, dieser Shitstorm ist dann natürlich in alle Seiten, in alle Richtungen, in alle möglichen Diskurse eskaliert. Das sind Rassisten, hier wird die Kultur ausgebeutet.
Und da, genau, da finde ich es halt, wird super schwierig, ne? Weil dem Reggae Jam dann sowas vorzuwerfen, da die ganz große Keule rauszuholen, das ist halt wirklich nicht gerechtfertigt. So, ne? Das, ja. Ich habe vorhin schon gesagt, das Festival entsteht aus der Szene irgendwie heraus. Es werden auch vielen kleinen Sounds mal eine Chance geben. Da ist natürlich am Ende auch eine gewisse, vielleicht nicht ganz so ein hohes Grad an Professionalität dahinter, wie als wenn es jetzt der klassische Konzertveranstalter macht, der jede Woche große Festivals organisiert. Ne, das ist dann ein Stück weit, ja, muss man irgendwie nachsehen. Ich finde, das macht doch teilweise den Vibe des Reggae Jams aus, dass es nicht immer alles perfekt ist, so ein bisschen, ne? Dann fehlen halt auch mal Duschen oder dann ist manches nicht ganz nicht perfekt ausgeschildert.
Oder der Marco fehlt auch.
Ja, ne, aber das ist halt am Ende auch dieser besondere Family-Vibe, der dem Reggae Jam manchmal auch zugeschrieben wird. Das ist halt am Ende auch so ein bisschen, es wirkt halt so wie vom na, es könnte auch vom Kumpel nebenan sein, wir sind alle irgendwie together und machen uns einfach eine schöne Zeit, ohne dass es quasi so dieses krass professionalisierte, durchstrukturierte Festival ist an manchen Stellen. Ne? Und da dann quasi so die Keule rauszuholen, boah, schwierig.
Ich weiß das und ich weiß, dass das auch viele Leute so sehen. Das Ding ist halt nur, wenn man sich auch als weiße Person immer nur die Happy-Seite rausnimmt und feiern und Good Vibes und so, ey, du musst auch das Suffering, was dahinter steht, eigentlich irgendwie mitnehmen. Weißt du, wenn du dich in der Kultur bewegst und dann diese, also das Leid und echt den Rassismus, der da alles mitkommt und vor allem auch in einem vorwiegend weißen Land, der, wo schwarze Menschen sowieso mitzukämpfen haben. Also den dann nicht mitzunehmen, aber die Good Vibes vom Reggae ist halt problematisch. Mhm. Und deswegen, ich hätte mir auf jeden Fall generell, wir wissen jetzt nicht, was noch kommt. Ich habe das jetzt nicht selber nachgeprüft, aber was ich in Kommentarspalten auch gesehen habe, ist so, ey, ich habe nur einfach eine Frage gestellt und dann wurde ich blockiert. Ich weiß nicht 100%, inwiefern das jetzt, ne, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber da denke ich mir auch, hey, ne, weil so alle Beleidigungen oder was sonst noch war, ich habe dann auch, ne, manche Menschen haben ja geschrieben, ey, cancelt das ganze Wochenende, da denke ich mir auch so, ja, okay, die Leute waren jetzt schon auf dem Festival, was ist das denn wieder für ein unqualifizierter Kommentar? Ich verstehe die Wut und ich verstehe vor allem auch Wut von schwarzen Menschen, die sagen, ey, weil wenn du jetzt auch sagst, so, oh, die große Keule rausholen. Ja, das Problem ist, dass das aber seit Jahrzehnten und seit Jahren oft Thema ist, dass immer wieder kleine Ausrutscher, in Anführungsstrichen Ausrutscher hier und da passieren und dass man irgendwann müde wird, immer wieder zu erklären, hallo, das ist rassistisch, hallo, bitte setzt euch mal damit auseinander, hallo, bitte macht dies, bitte macht das und dass man es dann auch irgendwann über die Stränge schlägt und sich sagt, nee, kein Bock mehr, das ist auch okay. Ach so, da gibt es nämlich auf rhythm.world sind auch noch drei Artikel verlinkt zum Thema Rassismus in der Dancehall, da hat Nay Honey, hier Naomi, auch einen Artikel geschrieben. Und das ist auf jeden Fall mal cool, also glaube ich ganz gut und sinnvoll, wenn man da jetzt nicht so drin ist in dem Thema, sich das mal anzugucken, halt genau wie diese Reels von einigen InfluencerInnen, um halt ein bisschen mal reinzukommen und das zu verstehen und nicht in so einen Anti-Modus zu gehen und zu sagen, hey, ja, was wollen die denn jetzt? Die wollen uns, lasst uns doch den Reggae machen und also nicht mit den Reggae machen, aber lasst uns doch teilhaben an der Kultur und wir sind doch alle One Love und so, weil es ist halt nicht One Love, wenn wir uns als Weiße immer nur die Good Vibes nehmen quasi.
Es ist wie so häufig in jedem, sag ich mal, Konflikt, es ist immer dieser Perspektivwechsel, der eigentlich vorgenommen werden sollte oder der vielleicht auch teilweise auch fehlt, ne? Und deswegen ist mein größter Kritikpunkt auch eigentlich an dieser gesamten Debatte ist einfach diese überhöhte Empörungskultur, die eigentliche Diskussion wieder, oder die eigentlich den Fokus von dieser eigentlich wichtigen Diskussion weglenkt, so ein bisschen, ne? Weil, wie gesagt, die Kritik absolut berechtigt, voll. Kritik sollte und darf geäußert werden. Und ich verstehe auch den Punkt, ne, dass du sagst, man wird müde, teilweise natürlich auch immer gleiche Dinge zu erzählen, aber halt teilweise, dass es so eskaliert wie Fuck the Reggae Jam, kauf keine Tickets mehr, cancel das ganze Wochenende. Also das ist schon sehr, meiner Meinung nach, sehr unverhältnismäßig, ne? Und man hätte auch einfach sagen können, ey, der Move war richtig uncool, ne? Habt ihr das mal kritisch hinterfragt? Waren Menschen aus der Community beteiligt? Die gab's, die Kommentare, definitiv, ne? Genau. Also es gab auch, das wollen wir ja gar nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es natürlich auch gute Kommentare gab, die das Ganze angesprochen haben und das Ganze auch lösungsorientiert irgendwie angehen wollten, aber auch teilweise Kommentare dabei sind. Und da nervt mich diese Social-Media-Dynamik, die halt solche Shitstorms und solche Diskussionen an sich haben, wo alles sofort also eine Höhe und Tragweite bekommen, wo man sich denkt, Leute, chillt mal, ist der falsche Begriff, aber hey, lasst das Ganze doch mal irgendwie auf eine respektvolle Art und Weise klären. Ne? Und natürlich dürfen Fehler gemacht werden und man kann dem Festival vorwerfen, dass die Entscheidung nicht ausreichend kulturhistorisch durchdacht wurde. Ne? Und ich verstehe auch, dass das eigentlich nicht passieren sollte. Ne? Aber auch ein Festival in so einer Größe zu organisieren, ist eine Riesenleistung. Dahinter stecken viele unzählige Entscheidungen und unglaublich viel Arbeit. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es dass das irgendwie eine kleine Entscheidung ist, die man dann nicht vielleicht in der Wichtigkeit wichtig genug genommen hat, weil am Ende war es für manche Leute war es vielleicht einfach nur eine Deko, so ein bisschen, ne? Und dann sagt man, okay, haben drei Leute drauf geguckt, die fanden es okay. Und gerade bei so einem Thema warten halt an vielen Stellen Tragweiten, die vielleicht nicht für jeden sofort ersichtlich sind. Und da ist es umso wichtiger, halt genau diese Diversität reinzubekommen in Teams, wo man einfach auch vielleicht sensibler mit dem Thema umgeht. Ne? Vielleicht ist es auch das, dass einfach die Sensibilität da nicht ganz so gemacht wurde, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass dieses Festival nicht automatisch cancelwürdig oder schlecht gemacht werden sollte im Ganzen, so ein bisschen. Ne? Und deswegen...
Ja, also, und dass es vor allem jetzt nicht ein Festival voller Rassisten ist, die... was weiß ich, sich an der Kultur bereichern. Man muss auch nochmal sagen, so richtig reich wird ja, also jetzt monetär, an den Festivals gerade sowieso keiner mehr.
Und gerade bei solchen kleineren,
ja, und was du auch
Independent-Festivals, sag ich mal.
Was, ne, man echt sagen muss, das Reggae Jam ist ja wirklich eins, was auch so älteren Reggae-Artists, die überhaupt nicht mehr gebucht werden, immer nochmal ein Booking gibt. So Artists, die man halt sonst so auch nicht mehr sehen würde. Weil da jetzt kein Hahn nachkräht, sagt man das so. Deswegen ist es schon geil und die machen seit 30 Jahren auch echt coolen Shit. Also ich bin da auch bei dir und dachte mir da halt, wie gesagt, auch bei manchen Kommentaren so, ja, okay, fuck the Reggae Jam, cancel it, was ist das denn jetzt?
Also, was man halt vorwerfen kann, ist halt wirklich dieser Umgang damit. Also wie gesagt, das Statement kam schnell, das Bühnenbild wurde dann schnell auch abgenommen.
Genau. Ne?
Das Video wurde tatsächlich auch offline genommen, ob das jetzt richtig war, ist auch zu diskutieren.
Da gab es diverse Meinungen. Verschiedene Meinungen. Die einen sagten so, bla bla. Ich hätte es gelassen.
Allerdings hätte man, kann man definitiv schon noch sagen, dass eine längere Diskussion jetzt hinten raus irgendwie sinnvoller wäre. Ne? Das würde dem Festival, glaube ich, einfach auch gut tun. Auch,
ja, ne, und dann ein bisschen transparenter zu sein, ne? Und dann zu sagen, hey, wir haben jetzt übrigens hier mit denen und denen gesprochen, die uns vielleicht nächstes Mal über die Schulter schauen oder so. Ja.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, der auch entsteht durch diese überhöhte Empörungskultur, ne? Weil dadurch einfach auch eine Angst entsteht, vielleicht darüber zu sprechen, ne? Was passiert, wenn wir jetzt irgendein Statement bringen, was wieder zerrissen wird, sage ich mal, anstatt einfach zu sagen, ey Leute, es war scheiße, wir wissen, sie haben einen Fehler gemacht, das und das gehen wir jetzt an, deswegen lasst mal irgendwie alle mitnehmen, so ein bisschen, und wir versuchen das Thema zusammen zu lösen. Und da ist halt diese Social Media Dynamik, das bedingt einander halt so krass, ne? Wo man sagt so, oh, muss man wieder vorsichtig sein, was äußert man jetzt, was sagt man jetzt, wie geht man das Thema jetzt an, um einen gegebenenfalls zweiten Shitstorm zu vermeiden. So. Und das finde ich halt schade, weil das die Diskussion wegnimmt vom eigentlichen Thema.
Toll.
Und man dadurch natürlich verstehen kann, wenn vielleicht das Festival jetzt auch vorsichtiger geworden ist mit so einer Thematik, obwohl da jetzt vielleicht ja eine viel sensiblere Umgangsweise am Ende stattfindet, aber man sich ja genau umguckt, wie geht man jetzt damit nach außen, weil halt diverse Leute im Internet sich nicht benehmen können. So, das muss ich auch mal einfach so sagen, und das finde ich halt einfach schade. Deswegen, ja, mein Fazit, ja, es wurden Fehler gemacht. Und ich finde gut, dass ja da auch Menschen darauf aufmerksam machen, auf diese Probleme, die da stattgefunden haben mit diesem Bühnenbild. Und man sollte daraus lernen, man sollte Prozesse verändern. Gleichzeitig würde ich mir da aber einfach auch mehr Respekt und Verhältnismäßigkeit in der Kritik wünschen. Weil mein Problem ist weniger die Kritik selbst tatsächlich, als eher die Art und Weise und die Schärfe, mit der sie da vorgetragen wurde. Und so ein Austausch ist halt da extremst wichtig. Ne? Und da können ja, da sollten Konsequenzen und ein Lernen daraus entstehen. Aber da jetzt das komplette Festival in den Pranger zu stellen, finde ich halt auch no way. Also das finde ich echt.
Also es ist halt auch nicht zielführend. Ich verstehe aber auch die Wut, dass man sagt, boah, wir haben keinen Bock mehr, irgendwie mit Samthandschuhen zu sagen, hallo, Entschuldigung, das war jetzt aber ein bisschen rassistisch, nicht so schön. Dass man irgendwann sagt, boah, Leute, aber ja, es ist halt nicht so zielführend. Und ich hoffe auch, du hast es aber gerade schon gut zusammengefasst, dass jetzt irgendwie, dass es nochmal eine Auseinandersetzung gibt, irgendwie nochmal ein Statement, keine Ahnung. Ich stecke nicht drin, ich habe noch nie so ein Event organisiert, bin da auch sehr zerrissen. Ich habe es aber auf jeden Fall gesehen am Donnerstag und dachte mir, wow, das geht gar nicht. Die Darstellung geht gar nicht. Ja, und jetzt dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber man muss auch sagen, was hat Conscience dann auch auf der Bühne gesagt, was es nämlich auch noch gab, das. Reggae Jam war ja nicht nur das. Die hatten eine riesen Fantamoja-Statue aufgebaut und die war auf der Bühne, auf der Mainstage. Und da ist Conscience dann bei seinem Auftritt halt hin und meinte so, ey, so ich, das ist halt nicht cool gelaufen, aber man muss auch sagen, hey, das Reggae Jam macht halt auch vielen anderen coolen Scheiß. So hier zum Beispiel, ne, diese Statue sollte eigentlich im Fokus stehen, so was hier noch anderes Nices geleistet wird und ja.
Ja, sehr gute Schlussworte zu der Debatte, sage ich mal so ein bisschen. Deswegen, ich mache mich ja mal noch ein Bierchen auf. Und Hanna, und du warst ja auch vor Ort in Bersenbrück. Und deswegen frage ich jetzt nochmal, wie war denn das Festival sonst so? Was war denn sonst Highlights? Ne, also wollen wir mal die Thematik vielleicht erstmal beiseite parken und einfach mal über das Festival reden. Wie war es denn in Bersenbrück dieses Jahr?
Also erstmal, was sonst nie so ist, dass wir sollen ja nicht so viel über das Wetter reden, aber beim Reggae Jam muss man das mal kurz, weil Flo, wir haben selber schon zusammen bis zu den Knien.
Knietief im Schlamm gestanden.
Im Schlamm gestanden und das Wetter war einfach
oder
gut.
Auch bei 40 Grad Copa Libre als Tee getrunken auf dem Stoppelfeld. Ne?
Ja.
Das, die Extreme gab es. Oh, man muss kurz sagen, die Leute, die vielleicht uns hier auch im Video verfolgen, bei mir steht bald ein Umzug an und ich habe ja einen Haufen Umzugskissen neben mir gestapelt, die mir gerade alle hier in mein kleines Studio gefallen sind. Ja, aber alles also, wieder.
Falls ihr euch über die Geräusche im Hintergrund wundert.
Fahre vielleicht, fort, Hanna.
Vielleicht kriegt Ryzen die auch raus. Big up Ryzen, unser Engineer.
Bop, bop, bop.
Das Wetter war geil, muss man sagen. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Nur Sonntag hat es so 3-4 Stunden komplett geschüttet. Das war aber zum Glück früher am Tag, aber ich war da schon am Gelände. Und das war ein bisschen nervig, aber sonst war es eigentlich richtig gut. Und mein absolutes Highlight war einfach T.O.K., weil ich hatte die noch nie live gesehen und irgendwer meinte auch so zu mir, Hanna, wie kannst du die noch nicht live gesehen haben? Also als sie noch zusammen waren, haben die gefühlt jede Woche an irgendeiner Milchkanne in Deutschland gespielt. Hast du die schon mal live gesehen?
Ja.
Okay, ja, siehst du, anscheinend hatte ja jeder schon mal live gesehen, außer mir. Und ich fand's so nice, also richtig, das war einfach so richtig Boyband-Dancehall-Style, das hat mich glücklich gemacht.
Da ist dein Boyband-Herz wieder
ja,
groß also, aufgetaut, wa?
Ja, also das war nice und die klingen halt geil zusammen, die Stimmen. Mhm. Und Hammer, ich habe irgendwo auch im Kommentar gelesen, so fast wie auf Platte und es war echt, Sound war also top-notch, es hat mich richtig happy gemacht. Genau. Das war geil. Und naja, dann Terrace Riley, sichere Bank.
Ja, ja. Bester Mann. ist so.
Da ist er. Also das Dings, ne? Queen
du hast Omega. Du hast ihn ja noch in Dortmund dann gesehen, ein paar Tage später, Terrace Riley.
Ja, es war ganz gut, weil beim Reggae Jam war die Spielzeit von ihm 1.15 Uhr oder so, 1.45 Uhr. Ich sag mal, da hatte ich schon 1-2 Drinks getrunken. Und war nicht mehr ganz so bei dem
bei der Musik.
Aufmerksam bei der Musik. Aber ich hab's schon noch geguckt. Ja, und Albo war da und ja,
also das muss man, ich fand das Line-Up dieses Jahr, wir hatten ja, ich glaube letztes Jahr war das, ne, wo wir das Line-Up schon herbe Kritik unterzogen haben, wenn ich mich richtig erinnere.
Naja, vor allem, weil 5 Leute ausgefallen sind, aber man muss sagen, Stylo G war dieses Jahr endlich da und die Menschen, die mich da gesehen haben letztes Jahr, wissen, wie sehr mich das getroffen hat, dass Stylo G nicht da war. Der war da, der ist halt ein solider Performer, der hat leider einen Slot um 17.30 Uhr gehabt, wo echt vor der Bühne noch kein Dancehall-Publikum war. Mhm. Deswegen fehlte da so ein bisschen die Reziprozität? Also das Publikum.
Reziprok.
Ja, das Publikum, das war, die Energy war nicht so ganz reziprok. Es gab nicht so ein. Es war halt keine Dancehall-Energy vor der Bühne.
Anna, solche Fremdwörter hier im Dancehall-Podcast.
Ja, was denn? Wir sind gebildete Verrückt. Leute. Und unsere HörerInnen auch. So, die können das ab.
Big up die Podclads, dem.
Ja. Also genau, Stylo G war auch irgendwie nice. Ich mag den halt einfach. Der ist richtig solide live.
Alright.
Boom.
So, Bersenbrück abgehakt. Ich würde sagen, die nächste Checkbox wird abgekreuzt. Wir haben aber noch ein Thema aus der deutschen Festivallandschaft. Thema Ruhrregge Summer. Die sind nämlich vor einigen Tagen mit dem Instagram-Post an die Öffentlichkeit gegangen, wo es hieß, Leute, wir müssen reden, das Ruhrregge Summer wird abgesagt. Ich glaube, so haben sie es sogar gesagt. Wenn. Punkt, 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 Punkt. Und hat quasi beinhaltet, dass dem Festival einige Euros fehlen, um das stabil und sicher durchführen zu können, um das Ganze irgendwie mit einer Null am Ende auch wirtschaftlich durchführen zu können. Und es hieß, wenn wir bis morgen nicht gewisse Gelder organisieren, Tickets verkaufen, wie auch immer, Geld eintreiben, dann wird das Festival am Wochenende nicht stattfinden. Was einerseits eine große Welle der Solidarität ausgelöst hat, andererseits, glaube ich, auch für einige Irritationen gesorgt hat, weil man natürlich auch erstmal verständlicherweise sagt, so, okay, wie viele Tage vom Festival war es? 3, 4, Hanna?
Korrigier mich. Also schon, ich glaube, es gab, der Post ging Freitag oder so online.
Okay, Donnerstag. Also eine knappe Woche vorher quasi, ne?
Oder es ging um Donnerstag und dann ab und dann morgen oder so ähnlich. Oder Freitag, ja. Und dann Samstag.
Aber quasi eine große Finanzierungslücke irgendwie eine Woche vor Festivalstart auftaucht. Die Veranstalter selbst haben gesagt, quasi, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt nochmal der Ticketverkauf stark ansteigt. Und quasi
normalerweise, genau. Dass
normalerweise.
In den letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen vorher immer noch einen großen Ticketansturm haben, aber der ist diesmal ausgeblieben.
Genau, dieser sei ausgeblieben und dadurch wäre wohl diese Lücke entstanden. Und dann waren natürlich alle gespannt, was passiert 24 Stunden später. Der Post wurde auch hunderte Male geshared.
Der hat 700.000, also mein letzter Blick drauf, der hat einfach Reichweite von 700.000.
Okay.
Richtig crazy.
Okay, krass. Ja, und vielleicht auch durch diese Reichweite kam am nächsten Tag ein Post. Rohrregesummer 2026 findet statt. Die Gelder wurden aufgetrieben durch Ticketverkäufe, durch Verzicht.
Nicht komplett aufgetrieben.
Aber Verzicht von Gagen, was stand noch drin, Hanna? Das war die auch TechnikerInnen.
Die Stadt Köln nimmt weniger, Stadt Mülheim nimmt weniger Miete für den Platz.
Also es wurde quasi durch Kosteneinsparungen oder durch Sponsorings, Partnerschaften,
ja,
Ticketverkäufe, was auch immer, wurden gewisse Gelder quasi generiert, dass das Festival stattfinden kann. Und es sollen wohl auch Programmänderungen vielleicht.
Ja, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist das Rohrregesummer ja schon über ein
Right.
Schon gelaufen. Und wir wissen es jetzt noch nicht, weil die erst morgen das Programm für Samstag posten, aber Freitag, Sonntag, die Lineups sind schon da. Es fehlen jetzt noch Headliner wie, ich glaube, Romain und ich habe vorhin nachgeguckt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber es sind noch nicht alle verwurstet. Morgen kommt das noch an. Es hieß erstmal, es gibt noch Programmänderungen, aber das werdet ihr Montag dann eh wissen, was jetzt passiert ist und was nicht. Ich finde es gut und ich finde es generell natürlich traurig, dass es diese Entwicklung gibt, weil ja einige Festivals, auch nicht Reggae-Festivals, haben ja diesen Sommer richtig gestruggelt. Und das heißt, ne, bei kleineren Festivals gibt es ja eh jetzt immer mehr Probleme, weil alle Veranstaltungskosten so in die Höhe gestiegen sind, aber man die Ticketpreise ja auch nicht unendlich hochschrauben kann. Also kann man vielleicht, aber dann verkauft man keine Tickets mehr, bla bla. Es ist ein ewiger Teufelskreis. Deswegen, ich finde es eigentlich traurig, je mehr sowas wegbricht. Also big up, dass das irgendwie geschafft wurde. Aber ja, mal gucken. Da gab es angeblich auch ein paar Kommentare, die wieder gelöscht worden sind. Wenn da irgendwie kritisch nachgefragt wurde, so, wieso sagt ihr das 5 Tage vor Beginn erst? Ich weiß es nicht, wie ich gerade
schon müssen gesagt. Also an der Kommunikationskultur in der deutschen
Reggae-Dance. Ja, Leute, ihr könnt nicht immer die Kommentare löschen. Also außer wenn es jetzt, wie hast du es gerade genannt, Flo, strafrechtlich relevant.
So ist es. Strafrechtlich relevante Beleidigungen und Drohungen oder was auch immer. Also ich bin ja vom Fach.
Kann man ja sogar zur Anzeige, ja.
Richtig, ne? Also das ist tatsächlich eigentlich so der Grundsatz von Social Media Managern, Kritik oder kritische Kommentare niemals löschen. So. Weil am Ende macht das unglaubwürdig, es gibt so einen shady Beigeschmack, plus gleichzeitig natürlich auch irgendwie so eine Art Disrespect gegenüber der eigenen Community. Ne? Deswegen mein Rat an alle Social Media ManagerInnen, nicht nur aus der Reggae-Dancer-Szene in Deutschland, sondern an alle, geht auf diese Kommentare ein, versucht die irgendwie quasi, also nicht versucht, sondern nehmt die ernst und geht mit den Leuten in Austausch und dann lässt sich auch so ein Shitstorm meistens wieder relativ positiv drehen. als quasi einfach zu sagen, gab's nicht. Weil das Leute so, ja, die Leute sind auch mittlerweile so schlau, Screenshots zu machen und so weiter, und das ist am Ende. Nee. Also,
oh, das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich auch das Ding, wie mir das aufgefallen ist, weil mir teilweise Screenshots geschickt werden und dann ist der Kommentar halt weg. Und man denkt sich so, Und dann
kurzer Exkurs in die Marketingbranche. Einfach, Leute, lasst in Austausch bleiben, lasst kommunizieren. Und selbst wenn irgendwas schief läuft, und das immer wieder bei dem Reggae Jam Thema, so Fehlerkultur ist da einfach auch ein ganz wichtiges Thema. Und wenn wir alle ein bisschen abkühlen bei diversen Themen vielleicht und einfach das ganze lösungsorientierte angehen, dann brauchen wir auch nichts löschen oder verbergen oder was auch immer. Aber so, wir wollen ja erstmal niemanden irgendwas unterstellen.
Okay, Teacher. Nee, ich will auch niemandem was unterstellen. Und wie gesagt, ich habe das jetzt auch nicht selber alles 100% nachgeprüft. Aber bei ein paar Kommentare habe ich dann halt nicht mehr gefunden, die mir zugeschickt worden sind.
Wir sind ja auch hier in der Passa-Passa-Rubrik. Ne? Da müssen wir auch Mutmaßungen anstellen und das Ohr an der Straße haben, wie man so schön sagt.
So nämlich. Und der Gossip ist halt da. Und was jetzt auch, was ich erst nicht so cool fand, weil ich erstmal nach dem Reggae Jam direkt dachte ich so, oh Gott, wir müssen was dazu sagen. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben vergehen lassen und jetzt uns nochmal irgendwie damit, also einigermaßen, wie wir es halt können, auseinandergesetzt haben. Schreibt uns, was ihr denkt, was ihr sagt, ob ihr noch abschließende Gedanken habt, wie eure Erfahrungen jetzt waren.
So ist es, so ist es. Wir löschen auch keine Kommentare.
Außer die strafrechtlich relevanten Beleidigungen.
Richtig, so ist es. Aber nächstes Festival-Check. So, Rohrige, können wir auch wieder abhaken auf unserer Liste von heute. Im Sinne von Was los Festivals, Episode 31, der Dancehall-Podcast. Wir gehen mal weiter, oder? Und wir verlassen mal die deutschen Gefilden und sprechen über das Reggaeland in UK. Da gab es nämlich auch einige Sachen, also die wieder Schlagzeilen gesorgt haben. Und vor allem Burner Boy ist involviert, aber die Schlagzeilen drehen sich nicht negativ um Burner Boy. Was ja bisher beim Dancehall-Podcast eher meistens in die andere Richtung ausfiel.
Ja, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil es wohl im Vorfeld gab es auch relativ viel Kritik an Booking von Burner Boy. Da kann er jetzt persönlich. Ja, genau, weil die Leute waren so, Reggaeland UK, warum? Warum diese Afrobeats-Headliner? Aber gut, da kann er jetzt auch herzlich wenig für und hat auch danach so gesagt, ey, Musik ist Musik. Und ich finde ihn trotzdem auch legit als Headliner. Aber ja, was es nämlich sonst noch so gab, ist einfach eine Prügelei bei seinem Auftritt. Und dann hat er seinen Auftritt unterbrochen, also im Publikum, und meinte, hallo, beim Burner Boy Konzert wird sich hier nicht geprügelt.
Aber vor allem direkt vorne wirklich, ne? Also das war ja so, weiß nicht, fünfte, sechste, siebte Reihe oder sowas, wie so eine Art, ein Moshpit-Kreis ging auf. Und dann war da eine
aber ein Prügelei-Moshpit.
Genau, ja. Was ja meistens gar nicht so unterschiedlich ist, ne? Aber da gab es wilde Szenen direkt vor dem Burner Boy.
Und er ist aber dann ins Publikum, in die Crowd rein. Und hat da gesagt, hallo hier, das gibt's hier nicht. Und hat dann geschlichtet, bis es dann aufgehört hat.
Das, guter Move.
Ja, irgendwie schon mal cool. Schön, dass er mal was Cooles macht.
Ja, das stimmt. Das hat er, das, aber hat er auch nötig bei der schlechten Presse, die ja, in den letzten Jahren so um ihn da rumwirbelten.
Ja, und was aber auch noch wohl so ein Ding war, wo ich ganz, ganz viele TikToks drüber gesehen habe, dass es insgesamt total überfüllt war und die auch auf jeden Fall zu viele Tickets verkauft haben. Ich habe gerade mal, also ich habe es gegoogelt und dann habe ich nur eine KI-Antwort gekriegt, wo stand für 2024 standen 30.000 TeilnehmerInnen und 25 dann 95, also letztes Jahr 95.000, aber über die Tage verteilt. Okay. Aber ich glaube auch, stimmt, ich glaube 2024 gab es nur einen Tag Reggaeland, kann das sein? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, weil es geht
dann
da
dann würde
um
es mathematisch nach Adam Riese ja passen ungefähr.
Ja, und dann aber dieses Jahr 125.000,
meine ich. Aber abgesehen davon, dass es vielleicht ein bisschen zu viele waren für den Platz, oh gosh, wie geil sieht denn dieses Gelände aus, ne? Also gab es ja diese Stage-Views, Hammer. So, also muss ich sagen, Location und allgemein Setting von dem Festival, Bombe. Also, mega.
Ja, das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe nur TikToks und Reels gesehen, wo sich beschwert wurde, weil es wirklich so voll war. Also wahrscheinlich war der View deswegen, weil das habe ich jetzt nicht gesehen, aber der View von der Bühne dann so schön.
Genau, ich hatte ein Foto gesehen, wo quasi ne, Stage-View in Richtung Crowd und alle mit Handy leuchten und so weiter und das war halt einfach ein Meer an Leuten und das ist einfach, da geht doch einem als Reggae-Dancer-Fan das Herz auf. So.
Ja, den Leuten, so viele Leute, glaube ich, nicht so.
Ja, gut, das legitimer Kritikpunkt.
Und es gab nämlich noch ein Video, was auch relativ viral gegangen ist, wo einfach ein Mann so Campingstühle über drei Frauen gezogen hat. Also das Video setzt, da ist auf jeden Fall irgendwas weggecuttet, wo es wie dieser Tumult angefangen hat, aber wo die sich richtig gegenseitig, naja, nicht aufs Maul hauen, weil die haben sich halt die Stühle da an den Kopf geworfen. Also, da ist nicht mehr so viel Love, Peace and Harmony, das möchte ich einmal sagen. Nur so uncool. Zum Setting.
Und deine Lieblingsartists von Reggae Jam konnten auf dem Reggae Land nicht performen. T.O.K. sind nämlich wegen Visa-Problemen nicht ins Land gekommen.
Ja,
ne?
Die sind in Amsterdam hängen geblieben und haben kurz vor ihrem Auftritt, anscheinend, habe ich auch in den Kommentarspalten gelesen, waren auch schon Leute vor Ort, die hätten parallel zu Tyrus Riley spielen sollen. Haben Leute geschrieben, oh cool, für euch habe ich Tyrus Riley nämlich sausen lassen, weil die das den Leuten nicht vorher gesagt haben. Also die Leute standen da schon in der Crowd. Das scheint richtig, richtig kurzfristig gewesen zu sein, dass T.O.K. in Amsterdam festsaßen und die ihr UK-Visum irgendwie nicht durchgedingst gekriegt haben.
Bomboklat.
Ja.
Da haben wir, zu Visa-Problemen hatten wir auch schon in den letzten Folgen was gesprochen. Ne? Also da könnt ihr auch nochmal nachhören, da hatte Fäbe was zum Rohrreggae gesagt und aus dem Nähkästchen geplaudert als aus Veranstalter-Sicht.
Nee, Dingens.
Habe ich Rohrreggae gesagt, Chiemsee-Reggae ist aber natürlich auch, tut mir leid. Denn da gab es ja auch
verwirrend, ne?
Ja, so viel los hier in Dancehall Deutschland. Aber wolltest du schon zum nächsten Punkt gehen, der...
Ja, sag du es, das ist doch dein...
Mein Punkt, der Höhepunkt des Reggaelands. Und da sind wir in unserer Kategorie News of Vibes Cartel. Adija Parma wird Daddy mit Sidem. Da ist ein Baby unterwegs. Wow, herzlichen Glückwunsch, Vibes Cartel. Herzlichen Glückwunsch, Sidem. Das ist ja mal eine News. Und vor allem für deinen Gossip-Herz, Hannah, was schoss dir in den Kopf, als du das gehört hast?
Also mein erster Gedanke war jetzt for real. Wir haben darüber ja schon mal geredet hier im Podcast. Und ich war so, hä? Sidem ist doch immer irgendwie...
Gut dabei, getränketechnisch.
Ja, nicht nur Getränke. Ich glaub,
substanzentechnisch?
Auch, ja, die ist halt gerne high. Okay, sagen wir es, wie es ist. Aber egal, jetzt scheint sie schwanger zu sein. Und wie du sagst, voll nice. Nachwuchs im Hause, Parma, alles Gute. Und ich dachte mir so, ja, why not?
Mhm. Glückwunsch. Das ist doch mal schön. Nicht so schöne News haben uns vom Dream Weekend erreicht. Und da von Herrn Elephant Man. Was? Also,
hast du das Video gesehen?
Mein lieber Herr Gesangsverein, will ich ja sagen. Was war denn mit Elephant Man da los? Der ist da bei einer Bühnenperformance wie wild da auf diesem, das war auch so ein Steg, ne? So ein Bühnensteg, wie man es manchmal hat, der so in die Crowd reinreicht und hat da einfach so einen, ich weiß gar nicht, welche Funktion der etwas ältere Herr hatte, aber es gab auch noch einen Kameramann und der hat die einfach da von der Bühne geballert und runtergezerrt.
Also den Älteren hat er auf jeden Fall, so einen Elder hat er einfach von der Bühne geschubst. Und den Kameramann so ein bisschen umgeboxt. Der ist aber nicht ganz von der Bühne gefallen.
Hat da wahrscheinlich keinen Platz für Signal Plane gehabt, der kleine.
Ja, du musst auch sagen, Dream Weekend ist ja, das sind immer so Partys, wo dann einzelne Live-Artists auftreten. Das ist jetzt nicht eine riesen Bühnenshow, wo alle hintereinander auftreten. Aber ist auch wurscht, weil es war auf jeden Fall komplett daneben, auch Social Media komplett eskaliert. Und alle so, was geht mit ihm? Und dann gab es so ein... So ein kurioses Entschuldigungsvideo danach, wo der Elder dann aufgetreten ist, 2 Minuten oder so. Und dann hat Elephant Man so gesagt, ja, das ist hier mein College und den habe ich, der ist seit 30 Jahren mit mir auf Tour. Und der ist das gewohnt, wir machen das. Also so, also so ähnlich war es so, wir machen das immer so, das ist, so gehen wir hier miteinander um, das gehörte zur Show. Schön. Das gehörte zur Show, der kann das ab. Und der Typ hat dann auch gesagt...
Der kann das ab. Cool, also wohl dem, der solche Freunde hat.
Alter, das ist jetzt meine freie Übersetzung.
Hanna, schön, dass wir besser miteinander umgehen. Ich hoffe, du stößt mich nie so vom Dance.
Ja, ich werde es versuchen, das nicht zu machen, aber wer weiß. Nee, aber ich suche das nochmal und versuche das dann in unsere Story zu packen. Und dann in die Highlights für die Folge. Weil... Ja, irgendwie war es einfach iconic, dass er dann meinte, ja, und dann war halt dieser ältere Herr da auch, der dann so meinte, ja, ja, das passt schon so. Und in den Kommentaren war dann auch so, ja, wie viel Geld hat er ihm jetzt gezahlt, dass er das, dass er das sagt. Und wohingegen dieser Kameramann hat echt noch in so einer öffentlichen Stellungnahme gesagt, so, ja, bei mir hat sich keiner entschuldigt, weil er nämlich Elephant Man auch meinte, ja, ja, beim Kameramann, das ist, läuft alles, habe ich mich auch entschuldigt, war alles nicht so gemeint. Und der Kameramann hat dann nochmal gesagt, nee, 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 also bei mir hat sich keiner entschuldigt. Aber anscheinend hat er ja dann das Equipment noch bezahlt, richtig?
So hieß es zumindest, ja.
Dass er, okay, dass er dem irgendwie, weil er dem nämlich diese Kamera auch so halb aus der Hand geboxt hat. Und das ist, also man muss wirklich sagen, es ist ein bisschen verstörend, das Video.
Ja, voll. Aber da sind wir gleich in der Rude Boy-Ecke hier und ich hatte schon einen kleinen Witz vorbereitet und wollte gerade den Pondy Road Jingle eigentlich abspielen. Ich finde den nur gerade nicht, weil ich dachte, wir gehen jetzt mal in die Ecke, wo auch ein paar Dancehall-Artists zu finden sind, nämlich in die Gefängnisse der Insel und der USA und was auch immer. Denn es gibt News von Chroniclaw und von Squash. Chroniclaw hat ja auch aktuell ein Waffendelikt an der Backe, sage ich mal, hat jetzt einen ersten
Sitzt er noch im Gefängnis? Sind wir uns da nicht immer uneinig?
Na, er wurde am 5.7. erstmal in Miami verhaftet und nach dieser ersten Anhörung wurde er zumindest ohne Kaution inhaftiert, weil quasi die Anklage bezieht sich auf einen Vorfall von Ende 25 in Georgia, wo die Behörden behaupten, dass er geflohen sei, nachdem er Sheriffsbeamte sie haben ihn angehalten wegen überhöhter Geschwindigkeit, woraufhin es eine Verfolgungsjagd gab und quasi Waffenbesitz und alles da mit dazugehörte. Oh. Und genau, also da gab es jetzt einen Gerichtstermin, aber ja, mal schauen, was da noch rauskommt. Und bei Squash ist die Haftstrafe reduziert worden, erneut verringert worden. Und da steht jetzt wohl die Freilassung für November 26 an. Der hat auch so ein Delikt für Schusswaffenbesitz laufen. Ja, also News from prison, würde ich da sagen. Und Grüße in den Knast.
Sag mir da mal. Aber na, irgendwie ist das echt alles wie ein Fiebertraum, oder? Also jetzt möchte ich nochmal kurz zu der Festival-Section sagen. What the hell was going on?
Also irgendwie ist diese Folge heute, wir hatten ja vor zwei Folgen die beschissenste Folge ever. Irgendwie sind wir heute die negativste Folge ever, oder? In den 31 Folgen Dancehall Podcast bisher.
Ja, aber ich finde es gar nicht so negativ. Es ist halt einfach nur, es ist viel passiert, wo man drüber reden muss, ne?
Ja, so ist es. Und der nächste Streit, den wir vielleicht jetzt mal hier noch mit kurz nennen wollen. Future Fambo hat sich ja mit Biniman gebieft und da hatte auch schon Fabe letztens was dazu erzählt. Und jetzt zeigt sich Future Fambo offen für eine Versöhnung. Und vor allem auch für gemeinsame Auftritte wieder mit dem Herrn Biniman. Da gab es ja, also der Auslöser dieses Konflikts waren ja Vorwürfe von dem körperlichen Angriff plus so Streit um fehlende Anerkennung bei gemeinsamen Songs. Ne? Biniman hat zwar Angriffsvorwürfe bestritten und sogar rechtliche Schritte in Aussicht gestellt. Fambo meinte jetzt allerdings, er wolle den Konflikt nicht weiter eskalieren lassen und er würde auch bei Rum and Red Bull gern wieder mit Biniman die Bühne teilen und das Ding spielen. Kann also vielleicht nicht so schlimm gewesen sein. Für eine echte Aussöhnung ist es wohl noch zu früh, würde ich sagen. Aber wollen wir sagen, es gibt eine vorsichtige Annäherung.
Ja, oder er will auch Spannungen. Einfach noch mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben, ne?
Ja, das spielt dann natürlich immer mit
ein
rein.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich lieb's, es ist einfach Streit über Streit über Streit. Naja.
Dramen und Intrigen.
Aber ein Streit.
Sind wir denn hier bei gute Darnzahl, schlechte Darnzahl, ja, ne?
Aber ein Streit, eine Positive News, den es ja nicht mehr jetzt gibt, ist ja
eine
hier.
Eine schöne Überleitung. Hanna, ich bin stolz.
Ja, danke. Gully versus Gaza ist ja jetzt Gully featuring Gaza quasi. Mhm. Und da gibt es nochmal kurz Line-Up-News
zu Malta, zu dem Event
Malta,
aus Malta.
Ja, Freedom Street Europe. Es ist offiziell, der in dem Post steht, Malta auf jeden Fall, ob es in London genauso ist. Macht eigentlich Sinn, weil London ist jetzt, glaube ich, davor die Woche, oder? Aber genau, fürs Gully vs. Gaza Freedom Street Europe Festival ist jetzt das Line-Up raus. Gang ist am Start, Malidon, Chanel Muir, Governor, Mr. Vegas, Kraft, Also die Dancehall.
Ja, das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
Ist am Start. Ja, ist halt sehr viel, sehr New School, ne? Außer Mr. Vegas. Obwohl, ja. Herr Governor ist auch seit 1000 Jahren dabei, aber.
Aber ich muss ja ehrlich sagen, mich wundert es ja, dass du nicht da bist. Weil du bist ja.
Ja,
überall.
Weißt du doch, habe ich doch erzählt. Ich habe es ja versucht und dann waren die Tickets ausverkauft.
Ah, ich erinnere mich.
Aber ich, und dann jetzt im Nachhinein bin ich aber froh drum, weil dann wurde gesagt: Ah, Edgy Badge, wir machen Samfest. Ah, Edgy Badge, wir machen noch in London. Und dann hätte ich mir ein ganzes Malta-Wochenende gönnen müssen. Und wenn, falls ihr die Folge jetzt schon hört, ich fahre auch zum Notting Hill Karneval und ich komme ja gerade erst vom Rotterdam und bla bla bla. Es ist einfach auch zu viel, ne? Man kann nicht überall sein.
Mhm. Verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Also, viel passiert, viel los gewesen. Eine spannende Passa-Passa-Rubrik heute.
Mhm.
Gibt es dazu noch was zu sagen, Frau Keludewig? oder haben wir jetzt eigentlich jeden Trash-Talk und Gossip und Aufreger und alles, was gesagt werden muss, gesagt?
Beleuchtet. Ansonsten, ihr wisst, schreibt uns DMs, schreibt uns Kommentare. Ich glaube, wir haben es alles
auch bei Spotify gesagt. Tatsächlich, ne? Also wir hatten auch schon mal, glaube ich, erwähnt, es gibt auch die
da
Funktion,
sind auch
Kommentare
ein paar
bei Spotify
Kommentare
zu schreiben.
Immer.
Richtig. Ja. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Das heißt, wenn ihr da Feedback habt, Kritik, Lob, was auch immer, Wünsche, dies, das, packt's da rein, packt's bei Spotify rein, Insta, wo auch immer. Wir lesen das alles und freuen uns, mit euch in den Austausch zu gehen, liebe Podclads. Und jetzt sind wir angekommen bei der Musik. So, wir haben viel über Streitigkeiten und Themen geredet und jetzt würde ich sagen, lassen wir auch noch mal kurz über Mucke sprechen, oder Hanna? Wollen wir mal reingehen in die New Tunes Section? Let's go!
Der Dancehall Podcast New Tunes.
Wir würden mal aus diesem New Tunes mal wieder ein New Album Ding machen, oder? Ich würde mal sagen, wir machen ein kleines Special zum Thema New Alben. Weil da war auch wieder einiges los in letzter Zeit.
Ja,
muss Hanna, man sagen. Dein favorite Album of the month oder der letzten Wochen. Was lief bei dir?
Naja, also was lief bei mir, kann man irgendwie noch nicht sagen, weil das neue Massika-Album ist ja noch nicht so lang draußen. Wann kam das? Am 14.8., glaube ich. Und ich hatte dann Geburtstag und bin dann aufs Rotterdam gefahren. Deswegen habe ich es echt nicht geschafft, das schon oft zu hören. Aber ich habe es jetzt reingehört und zwar in jeden Tune. Und es ist halt mal wieder big. Also kann man nicht anders sagen.
Bist du zufrieden mit dem Output?
Ja, ich habe da als erstes kurz reingehört und war so, ich fühle es irgendwie nicht, aber ich habe da wirklich nur die Songs geskippt und jetzt habe ich nochmal wirklich jeden Song, was man ja auch machen sollte, macht eigentlich keinen Sinn, durch die ersten Sekunden eines Albums, also der Songs eines Albums nur zu skippen. Dachte ich so, wow, da sind echt ein paar richtig gute Songs.
Hast du schon einen Favorite, den du da?
Naja, es ist halt der, also ne, Slip and Slide ist halt drauf. Das steht für mich ja sowieso außer Konkurrenz, weil ich bin ja Hill and Gully Hooligan. Aber ich finde die.
Wir wollen mal kurz nicht unerwähnt lassen, dass es der Hill and Gully Rhythm jetzt auch mehrfach ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Ne? Gentleman war mit dem Now Worry im ZDF Morgenmagazin, war bei TV Total. Wer weiß, wo der Tune noch so auftaucht, von der Big Up Hill and Gully Rhythm im German TV. Das ist doch auch mal schön. Da freut man sich doch auch immer drüber, wenn man sowas sieht.
Positive News of the Week.
Yes.
Aber ist wirklich so.
Ich finde das relativ divers, aber recht vielfältig, das Album von Massika. Ne? Also da sind auch mal, es war so ein bisschen, jetzt nicht nur Straight Dance halt drauf, oder? Hast du das auch so gesehen?
Ja, voll.
So ein bisschen was.
Afrobeats.
Genau.
Oder Afro, also auch so ein, ist nicht auch ein Intro am Piano? Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht so oft gehört. Es ist ja auch irgendein African Artist drauf. Ich fand aber vor allem auch richtig geil den Lila Ike Tune. Parables. Mhm. Spricht man das so aus im Englischen? Parabeln. Ja. Hammer.
Mich persönlich, also insgesamt muss ich sagen, aber da, es ist ja auch einfach nicht so komplett mein Favorite-Album am Ende, weil das, was das wir gleich noch besprechen, hat mich da noch mehr, deutlich mehr überzeugt, aber den One-Psalm mit Junior Gong fand ich nice als Intro an sich erstmal ins Album. Insgesamt war es aber mir ein bisschen zu, es lässt sich super durchhören.
So, ja, das voll.
Kann ich nicht abstreiten, aber es dudelt sich für mich zumindest auch so ein bisschen im Hintergrund weg. Für mich sticht natürlich so der Helen Gully-Tune ist natürlich so der Hit, so der sticht natürlich raus, aber insgesamt blieb bei mir nichts so krass hängen, dass ich durchgehört und dachte so, boah, geil, den Tune nochmal auf Repeat und Pull-Up Selector, Player the One Year from Top. So, es war einfach, ja, ist cool, aber hat jetzt auch nicht so den Banger-Vibe für mich so.
Bosi ist ja auch noch da drauf.
Stimmt.
Also ja. Der ist ja schon zumindest auch so big gewesen, würde ich sagen.
Ja.
Und ich muss sagen, bei meinem Durchskippen hatte ich das auch erst den Eindruck. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht, was mit deinen Ohren ist, weil du ja so ein Reggae-Hörer bist. Aber es ist echt big und auch alle Menschen, die ich kenne, die Massika mögen, waren auf jeden Fall wie immer begeistert.
Wobei, na dann, wenn ich nichts gesagt habe.
Da habe ich aber auch irgendein Meme, da habe ich auch irgendein Meme gesehen, wo direkt so stand, wenn eine hier Genocide Massacre Fan hört so die ersten 2 Sekunden und kommentiert direkt so Best Album ever und hat so die ersten 5 Sekunden gehört.
Ja.
Der ist halt ein großartiger Lyricist und der ist echt mit, also die Goat, das hatten wir ja schon mal.
Das ist definitiv und das muss ich auch sagen, ich bin ja jemand, der achtet ja null auf irgendwelche Lyrics. So ein bisschen, ne? Das muss ich mir ja wirklich auch ankreiden. Es sei denn, ich schreibe irgendeine Review für die Rhythm. Aber so privat bin ich ja eher der auf die Vibes guckt und einfach so, das muss vom Feeling her irgendwie stimmen. Deswegen kann ich das lyrisch tatsächlich gar nicht so beurteilen, was da jetzt herausgekommen ist beim Herrn Massika bei dem Album.
Ja, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht so oft gehört, aber es ist schon... Es ist halt schon ein Unterschied zu manchen, die jetzt nur Pussy-Tunes machen. Wobei ich sagen muss, da sind auch ein paar, also da war ich, oh Gott, ich bin direkt begeistert. Okay, warte, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage. Aber die gefallen mir dann ja auch immer wieder gut. Weil dann denke ich immer, ja, Massika ist so ein Ernster mit seinen Gun-Tunes und kann man das dann überhaupt Gun-Tunes nennen? Auf jeden Fall halt so serious Themen. Und dann ist aber dann auch immer so eine kleine romantische, so ein romantisches Ding dabei, wie Good oder so.
Ich find das immer schön, dass du das unter Romantik zusammenfasst, aber...
Ja, ist es jamaikanische Romantik, weil wenn er dann, das Lied heißt doch Good und dann sagt er, wie gut es sich in ihr anfühlt und da, mein Gott.
Ja, nee, ist richtig.
Ja.
Aber stimmt, der Tune ist mir auch im Kopf geblieben. Jetzt, wo
siehst du, ich dachte, du hast jetzt keinen, der
aber, geblieben ist. Schön war es ja auch, dass ich das heute mit den Kiddies beim Abendbrot mit durchgehört habe nochmal, weil ich habe gedacht, oh, heute Aufnahme, ich habe das Album schon ein, zwei Mal so ein bisschen gehört, aber halt wirklich auch nur so nebenbei und dachte, ich muss es jetzt vom Podcast einfach nochmal durchlaufen lassen. Und dann saß ich da halt so mit 2 Einjährigen Dinkelbrei essend am Abendbrottisch und dann lief halt genau so ein Tune zum Beispiel so. Wie gut es sich da drin anfühlt und dachte mir so, meine Fresse, gut, dass ihr das noch nicht versteht.
Ja, und da sag ich mal Balance, ne? Da muss auch mal alle Seiten.
So ist es.
Ying und Yang.
So ist es. Und Ying Dancer zu Yang Reggae. Mein Gott, was hat Diani für ein geiles Album abgeliefert?
Irgendwie überrascht es mich trotzdem, dass du das jetzt gut findest. Aber du hast natürlich recht. Ich habe noch mit Ruffy, Big Up Ruffy, letztens darüber geredet, bevor das aber released wurde. Da meinte er so, boah, Diani, Big Reggae Artist. Und ich so, hä? Der ist für mich voll der Dancehall. Also für mich ist er voll der Dancehall-Dude.
Wirklich?
Nee. Ja, und da meinte er so, nein. Also der hat ja, ne, Live a Little und so. Das ist ja alles Reggae. Mhm. Und dann fiel es mir auch auf. Aber ich habe den ja kennengelernt über... Feelings mit Jada Kingdom und Senorita mit auch Malidon, ne? Und dann war ich so, ha? Ihr habt recht. Und du ja jetzt auch. Ihr habt recht. Es ist ein Reggae-Dude.
Ja, und vor allem ist es ein sehr spätes Debütalbum, würde ich sagen. Ne? Also er ist jetzt nicht erst seit ein paar Monaten am Start, aber hat tatsächlich jetzt erst so richtig mal ein Album released. Live Life und Prosper heißt die Scheibe. Und ja, hat mich komplett überzeugt. Da sind auch zum Beispiel, genau, Live a Little mit drauf, was natürlich so der Banger der letzten Jahre ist. Journey, was jetzt kürzlich als rauskam.
Das ist auch mein Tune. Das ist ja auch, also.
Mein Tune des Albums ist aber Dutch Pot. Also da kann ich nur sagen, ja.
Gibt es auch Visuals zu. Hast du das Video schon geguckt?
Das Video habe ich noch nicht gesehen, aber das ist mal wieder so ein Tune. Und du weißt, Hannah, ich bin ein Riesenfan von so Modern Roots Reggae. Und das ist so ein, endlich mal wieder so ein Banger, wo ich sage, so, der läuft bei mir in Schleife und der gehört auf den Dance. Auch wenn es jetzt nicht so der klassische Dance-Tune im ersten Moment ist, aber da würde ich auf jeden Fall von aufs Pult klopfen und das Ganze in Rewind fordern. Also den finde ich Hammer.
Hey, da muss ich mir die Musik nochmal anhören. Da habe ich mir heute, warte, das Video kam echt erst vor ein oder zwei Tagen raus.
Lass den auf die Playlist packen, sage ich immer. Die Dancehall Podcast Playlist, da kommt Dutchpot von Diani auf jeden Fall mit drauf.
Ja, und dann auch Good von Massika, ne? Das Album heißt übrigens Forever Rain, oder? Das haben wir gar nicht
richtig
gesagt.
Richtig, ja, genau. Richtig, richtig auch. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Hast du sonst noch ein Highlight von dem Album irgendwie?
Von Diani?
Oder sagst du, ja.
Ja has been too good.
Okay.
Das ist, glaube ich, der letzte Tune. Ich gucke ja immer nur in die YouTube-Playlist.
Nee, 11 Songs, 38 Minuten Playtime, finde ich da fast ein bisschen
kurz.
Kurz, ja.
Aber reicht für Grammy-Nominierung.
Ja. Und das wäre auf jeden Fall mal was, ja, wär cool, wenn so ein Album da mal eine Chance hat.
Es ist auf jeden Fall richtig, sind auf jeden Fall viele nice Reggae-Songs drauf. Ich muss mir das auch noch mal mehr zu Gemüte führen. Aber ja, beim ersten Hören, also Journey ist halt big, big, big. Und Ja Has Been Too Good, das hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ich habe ja dann manchmal so Ausreißer. Ich verstehe mich dann ja selber nicht, ne? Was ich dann, dann gefällt mir hier der Gospel-Tune und dann bin ich aber wieder, ja, und Massika redet, da ist der Pussy-Tune, ist Hammer. Also bitte... nagelt mich auf nichts fest, was soll ich euch sagen.
Und wer auch noch ein Album rausgebracht hat, ist The Good Old Gentleman.
Ja, deswegen war er ja, hat den Hill and Gully Rhythm ins deutsche lineare Fernsehen gebracht.
So ist es. Gratitude heißt die Scheibe.
Gratitude.
Habe ich das zu Ostdeutsch ausgesprochen, oder?
Ich weiß nicht.
Gratitude.
Okay.
Heißt die neue Scheibe von Gentleman und kam jetzt am Freitag raus, vor ein paar Tagen quasi. Und du hast schon gesagt, Na Worry ist damit drauf, der quasi vorher schon als Single jetzt rauskam. Lion kam schon als Single raus.
Unity,
bisher tatsächlich auch, also das ist bisher mein Favorite von den Singles gewesen, tatsächlich, die rausgekommen sind, obwohl das jetzt gar nicht so der klassische Offbeat-Song ist.
Das hat er nämlich auch im MoMA gesungen und bei TV Total. Und ich hatte mir den vorher noch nicht so richtig angehört und das ist doch mal wieder so ein richtiger...
Das ist ein richtiger Gentleman-Tune, ne?
Richtiger Gentleman, ja.
Ja, dachte ich mir auch beim Hören.
Richtiger, ich weiß nicht, Journey, ist es schon so Journey to Jar-Vibes?
Na, Journey to Jar ist mir dann noch ein bisschen rougher, so ein bisschen allgemein vom Album Klang. Das ist schon so ein bisschen erwachsenerer Gentleman.
Okay.
Ein erwachsenerer Gentleman-Sound.
Der expertigere Experte.
Aber ja, lustig, dass du das auch so siehst. Ansonsten
ja,
als
total.
Feature,
weil ich habe. Sorry,
ja?
Rede.
Erzähl. Rede.
Rede, ich habe mir das halt nicht so oft angehört, weil mit Gentleman in den letzten Jahren halt auch. Ne, das deutsche Album und so, das hat mich jetzt nur zum Teil abgeholt. Wenn ich es live gehört habe, war es immer richtig geil, aber ich sitze jetzt nicht zu Hause und habe mir Staubsauger angehört. Ne? Das ist ja mein. Nein, also dieser Albumtitel macht mich immer noch fertig. Dieser Songtitel macht mich immer noch fertig. Und dann das Unity habe ich halt heute bei TV Total gesehen und dachte mir, oh, geil. Das gefällt mir richtig gut. Und ich möchte einmal sagen, dass auch Puffy gesagt hat, der neue Moderator von TV Total, für die Leute.
Nicht zu verwechseln mit DJ Puffy.
Ja, und Stefan Raab, der dann so meinte, er hätte ja, seine Jugend wäre das gewesen und Tillmann wüsste gar nicht, wie oft er Damn Gone gehört hat. Also Fun Fact, für den sich jetzt keiner interessiert hat, aber damit hätte ich auch nicht gerechnet. Naja, jedenfalls habe ich es gehört und war so, wow, das ist der alte Gentleman und das hat mich glücklich gemacht. Du wolltest aber noch von dem Feature reden.
Ich wollte von der Feature-Liste des Albums reden und die gefällt mir richtig gut. Man hat natürlich, und da sind wir wieder bei so diesem Mainstream-Appeal, der natürlich irgendwie auch dazugehört bei so einem Album mittlerweile, Michael Patrick Kelly und Nico Santos drauf. Na, also das ist so mal für die deutsche Radio Hörenden quasi die Songs wahrscheinlich.
Dem ist aber auch, das ist auch diese Sing meine Song-Teilnahme geschuldet, ne?
Das ist richtig, 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 richtig. Aber man hat gleichzeitig auch Feature-Gäste auf dem Album namens Colly Butts, Christopher Martin, Capleton, Jamil, Clay. Och, lange nichts mehr gehört von Clay, finde ich. Und auch Richie Campbell. Super nice. Also da freue ich mich, dass die beiden mal wieder zusammen
was gemacht haben. Und Queen Omega.
Oh, die hatte ich noch gar nicht genannt. Tut mir leid. Genau, die ist ja bei What If mit dabei, beim Song, genau. Aber Richie Campbell und Gentleman auch immer eine geile Kombi. Über Richie Campbell haben wir in der Summer Jam Folge auch ein bisschen gesprochen. Ja. Der Dude aus Portugal, der sich so ein bisschen vom klassischen Reggae verabschiedet hat in so eine, wie nennt man das? Cloud.
Aber der ist jetzt auch schon wieder da. R&B. Also der hatte sich verabschiedet. Dann hat der ein bisschen Darmzahl. Genau, den Cloud, whatever. Ich hab's so in meinem Kopf und unter so. Und jetzt ist er aber wieder ein bisschen zurück. Also ich kenne viele, die den jetzt gerade richtig abfeiern, aber ja, das Thema
hat er ja schon. Genau, der hat einen ganz guten Hype auf jeden Fall aktuell. Hat er auch ein Album rausgebracht. Elephant in the Room oder sowas? Elephant in the Tape oder so? Genau. Sollte man auch auf jeden Fall mal abchecken.
Ja, also Big Up Gentleman, der jetzt vielleicht halbwegs Back to the Roots ist. Mal sehen. Er ist ja immer für eine Überraschung gut. Okay, vielleicht nicht mit Michael Patrick Kelly und Nico Santos, aber die anderen. Auf jeden Fall eine Big Feature-Liste.
Ja, auch, aber auch der Song mit dem Kelly von der Kelly Family ist so jetzt auch nicht so schlecht. Aber wer hätte das denn mal damals gedacht, als ein Gentleman da auf Jamaica auf die Bühne gesteppt ist und alle da mit offenen Mündern den White Dude aus Germany gesehen haben, dass der irgendwann mal später mit der Kelly Family oder mit einem Kelly einen Song macht, ne? So spielt das Leben.
Das Leben.
That's mein life. Gott. Was für schöne Schlussworte für Episode 31 vom Der Darmzahl-Podcast zum Thema Was los, Festivals? Was ist da los? Es gab viel zu reden, es gab viel Dinge abseits der Musik, was ich hoffe, nächstes Jahr vielleicht nicht so der Fall sein wird, dass wir da einfach mehr über Vibes, über Artists, über Musik, über geile Auftritte, über eine geile Zeit reden, als mehr abseits der musikalischen Themen.
Aber das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Flo, ja. Was würde dich denn nochmal richtig umhauen an Festival-Line-Up? Hast du da was?
Oh, das ist jetzt mit der Frage bist
du. Ja, die Frage, Entschuldigung, habe ich nicht vorbereitet vorher oder nicht angekündigt. Aber ich habe mich das privat jetzt gefragt, weil ich mir so dachte, wow, alle meine Erwartungen waren bei Major Lazer und das wird jetzt so zerstört.
Ich dachte, deine Erwartungen waren bei Dexter Dubs in Germany.
Naja, aber Dexter habe ich halt schon so, also nicht so, also habe ich schon öfter live gesehen, dass ich wusste, was mich erwartet.
Ich habe eine Antwort.
Ja.
Und zwar wäre es Sizzler. So, zudem habe ich ja auch ein sehr, wie sagt man, angespanntes oder zweischneidiges Verhältnis, so. Aber den würde ich ja gern mal hier auf einer deutschen Bühne sehen.
Kannst du vergessen, glaube ich.
Ja, aber das würde mich mal umhauen, so, wenn so ein Sizzler auf dem Reggae Jam Lineup ganz oben steht.
Ah, okay, das habe ich so notiert. Und ich muss mal selber mich finden, weil ich irgendwie mich auch frage, was mich vom Hocker hauen würde.
Ich meine, vor 2 Jahren wär die Antwort Carter gewesen. So, den haben wir jetzt erlebt.
Ja, also, jetzt haben wir alles erreicht im Leben, oder? Live-Goal.
Ja, aber wie du schon sagst, nach vielen Jahren hat man dann auch natürlich einige gesehen. Und ein Barris Hammond, noch eine Antwort. Barris Hammond würde ich auch nochmal, hätte auch nochmal so einen Status. Sizzler.
Du musst dazu, glaube ich, ins Ausland für, sage ich dir ehrlich.
Ja, nach Holland wahrscheinlich. Also,
Sizzler, ja. Aber Barris will nicht mehr eigentlich so weit fliegen. Naja, außer er kriegt genug Geld hingelegt, dann kommt er ja zum City Splash anscheinend.
Ja, aber ich glaube, das wären zwei Namen, okay, die mir da. Und irgendein Soca-Artist, Kes, würde ich gern sehen. Oder Marshall Montano nochmal irgendwie. Also abseits von Karneval-Veranstaltungen. Die beiden mal auf dem Festival. Das
ich kämpfe.
Auch
du weißt, dass ich dafür kämpfe.
Ja, deswegen würde ich das nochmal öffentlich hier an unsere Festival-BookerInnen richten. Ihr hört unsere Wünsche.
Gibt
aber das wäre auf jeden Fall was.
Leben.
Ja, weil das auch einfach Live-Shows sind. Also ich hatte Kess damals in Berlin gesehen beim Karneval. Und ich habe auch immer noch die Videos im Kopf, als Marshall da mal auf dem Summer Jam war, 2011 war das, glaube ich. Das war einfach ein Vibe. Und wir alle wissen, wie nice Soca-Music vom Vibe her ist und welche gute Stimmung das ist. Und das,
wir alle. Also einige aus dem Team wissen es auch
nicht.
Naja.
Fäbe, ich weiß, du bist nicht der größte Soca-Fan, aber ich glaube, er würde uns nicht abstreiten, dass es einfach ein nicer Vibe ist. So. Und dass das am Ende in, sag ich mal, ein wohligeres Gefühl gibt, als vielleicht irgendeine Show von wo warst du letztens hier? Tommy Lee Sparta. Ich glaube, da sind wir uns erstmal von den Emotionen
einig. Da kann man sich auch wohlig warm fühlen danach. Wenn der um 4.50 Uhr auf die Bühne kommt.
Ja, das lassen wir mal so stehen. Aber ja, ihr lieben FestivalbookerInnen, Sisla, Barris und Kess, das, wie sagt man, Affirmation mache ich ja mal quasi.
Aber apropos, okay, das ist jetzt so mega random, aber einfach, Kess und Barris sind ja zusammen aufgetreten, die haben zusammen ein Konzert gemacht. Das war, da gibt es auch, da gibt's auch Videos von, wie er, das ist, also das wäre doch auch die Traumkombo, aber da hätte man auch in die USA fliegen müssen. Okay. Ja. Random Information.
Und, richtig, noch ein Random Fact vielleicht. Spotify UK macht aktuell gerade eine Videoreihe zum Thema 60 Jahre Notting Hill Karneval, wo es unter anderem auch Cover gibt. Coffee hat ein Video, hat Bob Marley gecovert. Och, es wurde auch Kess wurde gecovert. Ich glaube, Hello war es. Schaut da mal rein.
Ist es auch noch danach interessant? Ja, ne? Das bleibt ja, hoffentlich ja. Länger online.
Also Instagram
können wir es
oder ich glaube YouTube.
Ich habe das noch gar nicht gesehen.
Das können wir verlinken, genau. Also einfach YouTube und Instagram von Spotify UK auschecken. Die haben aktuell gerade ein bisschen Karneval-Season.
Ja, ist es ja auch. Das finde ich gut. Ja, jetzt hatten wir schon 36 Schlusswörter.
Hattest du schon deinen Artist gesagt, den du gerne mal auf dem Festival-Line-Up sehen würdest?
Nee, ich bin ja wirklich so, dass ich da teilweise stand und mir dachte, oh, wen will ich denn gerade noch sehen?
Du hast ja aber auch schon alle gesehen eigentlich.
Ja, alle habe ich auch nicht. Also, wen ich nicht gesehen habe, ist DeMarco. Nicht, dass das jetzt mein Nummer 1 Artist wäre, aber den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich würde Baby Sham auch so gerne mal wiedersehen, aber ich weiß auch, dass der jetzt nicht so die relevanten Tunes rausbringt. Den habe ich aber auch schon mal gesehen. Und ja, Barris ist halt Hammer, aber dafür muss ich auch ins Ausland, das weiß ich auch.
Nein, Barris ist Hammond.
Ja, was?
Bitte.
Okay, wow. ich muss mir das selber mal überlegen, weil ich mich nämlich selber frage, wo meine Reise hingeht. Ob ich dabei bleibe, immer zu denselben Festivals zu gehen oder mal irgendwie was... Ach Gott.
Den wollte ich mal noch hier nachträglich mit einfügen.
Oder ob ich selber mal... irgendwas Neues ausprobiere, irgendein neues Festival, irgendeinen neuen Karneval.
Ich dachte neue Musikrichtung.
Ja, das habe ich ja manchmal so, teste ich so an und dann taugt's. Ja,
aber Reggaeton zählt dann nicht so, das ist mir zu ähnlich. Einfach mal was.
Ja, aber ich gehe jetzt auch nicht ganz woanders hin. Jetzt, hör mal, lass noch mal die Kirche im Dorf hier.
So Metal oder so?
Nein.
Oder hier.
Außer wenn Soundowner uns das Dings macht.
Ja, wir können zusammen auf ein Country-Konzert gehen.
Das finde ich ja manchmal sogar okay.
Wenn
okay,
das Mädchen
Leute.
Gut ist, ist das Mädchen gut. Hört da gerne noch mal rein.
Okay.
Auch reicht. Spielecke der letzten Folgen. Wir verlieren uns im Labering. Aber wir haben uns heute gut an die Zeit gehalten. 1,5 Stunden,
ja,
ich denke,
es geht,
das ist in Ordnung.
Es ist diesmal solide. Wir haben es hot and spicy gehalten. Naja gut, 1,5 Stunden sind es geworden. Und ich möchte... Ich weiß nicht, ob es das Schlusswort ist, du kannst auch was sagen. Aber einfach generell nochmal sagen, seid ein bisschen lieb zueinander und versucht, Verständnis füreinander zu haben, für alle Seiten. Wir versuchen es mal, weil ich glaube, das ist dann ein bisschen zielführender. Ja, ich würde es mir wünschen, weil es manchmal so wie du gesagt hast, diese Empörungskultur, es hat mich in den letzten Wochen viel umgetrieben, weil ich beide Seiten im Diskurs verstehen kann, sehr oft, und mich in beide Seiten reinversetzen kann und mir denke, oh Mann, unsere Szene ist echt teilweise, naja, teilweise gibt es ganz, ganz tolle neue Richtungen und teilweise ist es echt schwierig mit Festivals, und ich hoffe, es gibt ein paar weitere gute News. Ah, das Turnpike übrigens hat auch stattgefunden. Und da gab es einen Artikel, wo stand, Tausende sind dahin. Also das scheint ganz gut. Und das
7.000 habe ich irgendwas gelesen, glaube ich.
Das war 7.000, so eine hohe Zahl habe ich nicht gesehen, aber es kann sein.
Ich habe irgendwas von Chuck Fender gelesen und ich glaube, es ging ums Turnpike.
Und das Black Forest, ja, der war da auf jeden Fall Headliner. Und das Black Forest on Fire war nämlich auch ausverkauft. Nochmal vielleicht kurz als gute News zu enden. Und irgendwie, ja, ein bisschen was muss sich in der Szene schon ändern. Das muss junges Publikum ran und dafür müssten sich halt auch Strukturen ändern. Aber lass uns versuchen, das nicht mit Beleidigungen zu klären. Wie wär's?
Hanna, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Mehr Dialog, weniger Eskalation. One love, Missy.
Nee,
peace,
nee,
love,
nee.
And harmony.
Aber so jetzt auch nicht. Okay.
Ja.
Wir hören uns im September.
Wir hören uns im September, liebe Podclats. Wir wünschen euch einen tollen Monat mit vielen Dances, Konzerten. Steht irgendwas, Hanna, du fliegst ja nach London? Steht
ja
sonst noch
und
was an?
Hier Anfang, also jetzt, das verpasst ihr aber jetzt, weil die Folge erst Montag rauskommt, muss uns Sound Owner erzählen, dass Zebra spricht man es aus, ne? Zebra Festival ist jetzt in Leipzig und Keep It Real macht doch ein Veranstaltung,
stimmt.
Anfang Oktober. Oh, da hätten wir jetzt Fäbe hier haben müssen, dass er das.
Er wird sich freuen, dass wir es zumindest hier gedroppt haben.
Checkt Instagram, die Keep It Real Crew-Seite. Und checkt alle in und um Stuttgart herum. 2. Oktober, glaube ich. Ah.
Das weiß ich nicht.
Das hätte ich auch schreiben müssen. Aber genau, auf jeden Fall kein ganzes Festival mehr, aber ein paar nice
Vibes sind
Events.
Am Start.
So.
Goodie. Tausende Schlusswörter später hauen wir jetzt mal ab.
Bis dann.
Bis dann, liebe Podclats. Wir sehen uns. Tschüss.
Ciao.
I'm out.
2026. Bomboklar!